mutant. You dare challenge Apocalypse again?
Hallo, wir sind's wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fan Favorites. Heute der Allradantrieb, der ist kaputt. Deswegen sind wir die drei von der Tankstelle an der Zapfsäule. Tobias Heidemann in der Waschstraße, Christoph Koch, ich stehe am Würstchenstand und jetzt kommt ein Jingle. Das war's schon. Intro war mir ein bisschen kurz, mir nicht so viel eingefallen.
Ja, und vielleicht wird die Sendung besser. Ich habe beide Jobs und ich stehe da nur. Ich trinke halt.
Nee, wieso? Dann. Du bist so in der Waschstraße.
Nee, hat Tobi nicht Waschstraße?
Nee, Tobi ist Zapfsäule.
Ach so. Ich bin
Zapfsäule. Ja, Tobi ist Zapfsäule, also Waschstraße so oldschool, ohne Selbstbedienung. Ja. Der kommt dann so hin, tankt. Ja. Du machst die Vorwäsche. Du kennst doch, bevor man da so reinfällt, für die Bürsten
kann
kommen.
Kann ich ganz gut. Aber so oldschool ist das gar nicht. Es gibt's immer noch. Ne? Es gibt immer noch so manche Tankstellen, gerade im Ausland, wo man betankt wird.
Ja.
Wo so junge, dynamische Menschen dich betanken und dann sagen, das kostet extra.
Natürlich.
Und du wusstest es nicht, aber gefickt. Aber was bist du? Du bist...
Ich bin Waschstraße. Aber das kann ich auch ganz gut.
Was bist du denn? Ich bin drin und ihr kennt doch bestimmt dieses Ding, dieses Gefäß, wo so Wasser drin ist, wo man so das Gefühl hat, da ist schon seit einer Woche Wurstwasser drin.
Ja.
Und da sind diese dicken Bockwürste drin.
Stimmt.
Und die erwärmt man dann da drin.
Ja, dafür bist du zuständig.
Dafür bin ich zuständig und ich erwärme die.
1,50 für Bocker mit Brötchen.
Genau, und ich nehme dann auch so ein kleines Pappding raus, mache da so einen Senf mit, also ich mache den für den Kunden schon vorher drauf, also ich schmier den da so drauf. Natürlich diese Wurst dahin und gib ihm noch so ein 8-Cent-Brötchen für 48 Cent dazu.
Produzierst du denn auch ein anderes, also man könnte auch sagen kochen, aber produzierst du denn auch diese käseüberbackenen Baguettes, wo die Bockwürste drin sind?
Das Ding ist so, ich bekomme das ist alles Convenience, alles schon eingeschweißt und eingetütet. Ganz besonders lecker ist das. Und dann nehme ich halt den Preis ab, diese 80 Cent und schreibt da so 3,45 drauf, weil es ist ja Tankstelle und ich darf ja auch nachts offen haben und so. Ja. Ne? Also nachts muss ich ja noch arbeiten, du auch.
Ja.
Chris hat frei, weil die Waschstraße schließt immer schon um 19 Uhr.
Mhm. Super, nee, da sagen wir lieber 21 Uhr. Das muss schon ein bisschen Ausbeutung
Dafür fängt die aber auch ganz früh an.
Aber ich muss ja auch noch sauber machen.
Stimmt, du musst zwei Stunden einfach putzen.
Ganz putzen. Ganz intensiv.
Finde ich gut.
Übrigens Preise für Essen. Ich bin ja letztens mal wieder geflogen und dachte mir so, was geht mit euch? So, man kann Menüs für 14 Euro essen, die man dann mit Plastifolie eingepackt bekommt, aber es ist dann Sansibar Chicken auf Thymianreis. Schön. Und denkst dir trotzdem, 14 Euro, da kann ich in Berlin gute Schnitzel essen gehen und krieg Bioqualität.
Du bist ja nicht in Berlin, du bist ja auf der A4 und musst kannst quasi nicht weg.
Wenn ich mit dem Flugzeug auf der A4 bin, dann wird's gruselig.
Vielleicht kann ich an dieser Stelle mal die Shell-Tankstelle an der Ecke Eschengraben, Berliner Straße, grüßen, denn die hassen mich alle fünf, die da arbeiten, wirklich mit Haut und Haaren, denn die haben irgendwann, Shell hat sich irgendwann überlegt, wir bieten jetzt auch EC-Cash an, also man kann da Geld abheben an der Kasse und da für mich die nächste Deutsche Bank, wo ich leider noch bin, das wird sich bald ändern, denn die Deutsche Bank, fick die Deutsche Bank, Mann, ist scheiße, gehe ich da immer hin zum Geld abheben. Und kauf nichts. Und,
du Schwein.
Und manchmal, am Anfang habe ich aus Verlegenheit, weil ich gedacht habe, okay, das ist also für die, die sitzen halt die meiste Zeit rum und trinken Kaffee und so weiter und warten dann, dass Kundschaft kommt. Und zu den Zeiten, wo ich da reingehe, ist da eigentlich nie jemand. Und dann habe ich immer gedacht, ha, kriegen sie was zu tun. Ich kaufe einen Snickers sozusagen aus Kulanzgründen oder so oder mal ein Wasser oder so.
Dann hast du später mal auf die Waage geguckt und dachte, das lasse ich
halt,
lieber.
Dann wurden die halt mit jedem Mal, mit dem ich da hingegangen bin, unfreundlicher. Aber die haben sich noch nie getraut, mir zu sagen, sag mal, wir finden das scheiße, was Shell da eingeführt hat, weil die Leute kommen halt nur noch her zum Geld abheben und wir wollen lieber unsere Ruhe haben. Und das hat sich so hochgeschaukelt zu so einem Staring-Contest mittlerweile. Jedes Mal, wenn ich da reingehe, es gibt so einen Rudelsführer, ich glaube, der möchte mich wirklich umbringen. Der will mich so richtig umklatschen, wenn er mich
sieht. Wie lange machst du das denn schon?
Und ich kann ja nicht raus. Ich muss das jetzt weitermachen. Ich muss sehen, was passiert. Am Ende wird es bestimmt irgendwie einen Eklat geben oder ein klärendes Gespräch. Wir werden Freunde. Eins von beiden.
Wie lange machst du das schon?
Es ist leider so, dass ich das jetzt schon über ein Jahr mache.
So einmal die Woche bist du also da, ne?
Ja, also dann, wenn es halt, klar fahre ich manchmal zur Arbeit und dann komme ich auch an der Bank vorbei und so weiter, ist kein Problem, aber wenn ich so nur schnell Geld holen muss, um irgendwas zu machen, dann gehe ich halt dahin. Das sind halt 100 Meter.
Da ist er wieder. Das musst du selber sagen. Hallo, ich bin's wieder. Na, glaubt ihr etwa, ich habe... Übrigens, ich habe gar kein Fahrzeug.
Nee, ich hab gar nichts.
Du willst auch nicht.
Steht da aber auch alles. Ja. Hier können Sie, Sie können jetzt hier Cash abheben und so weiter.
Ein Freund hat so eine Bankkarte, die ist so durchsichtig. Und der meinte, es ist im Ausland voll der geile Scheiß. Du kannst an jedem Automaten umsonst abheben. Und wenn du abgehoben hast, kriegst du eine Benachrichtigung auf dein Handy, wie viel und wo du abgehoben hast. Oh. Er meinte, das ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite, wenn du mal hart abstürzt und am nächsten Tag auf dein Handy guckst und fünf unbeantwortete Nachrichten hast, denkst du auch so, ouch. Das war ein sehr teurer Abend gestern.
Ich glaube, Hannes hat mir die mal gezeigt. Der hatte die mal.
Bist du so ein, seid ihr so ein Vielabheber auf einmal oder so Stückchen?
Nee, Bargeldman. Das geht mir hart auf
den Bargeldman? Ja. Also einmal so 200, ich, 100 oder so?
Ja,
oder?
Ja, so 100.
Ich bin Bargeldman.
Ja. Ich bin eher so mal 30.
Mal so ein Zehner.
Mal 20, mal ein Fuffi. Echt? Weißt du, weil dann bist du sozusagen in der Zeit, in der du nichts mehr, also in der du merkst, ach, es geht zu Ende, ich muss zur Bank. In der Zeit kannst du halt nichts kaufen, dann sparst du Geld.
Ja, das stimmt schon. Also das stimmt, die günstigsten Abende waren immer die, wo ich kein Geld mit hatte.
Ja.
Also rein.
Auf der anderen Seite, ich glaube, das, was ich spare, hole ich auch dadurch wieder rein, dass ich dann halt irgendwie besoffen bei so einem 5-Euro-Gebühr-Scheiß nachts um 3 stehe und dann irgendwas abheben muss.
Ja.
Gut. Schön, dass wir das mit Kinothemen einleiten, diesen Kino- und Film-Podcast.
Ja. Ja, muss man machen. Ja, ich.
Du hast ein Thema vorbereitet.
Oh, ich habe ein Thema vorbereitet. Und zwar geht es um den Streaming-Dienst-Anbieter Spotify. Das habt ihr bestimmt alle, könnte ich mir vorstellen. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass die Mehrheit von euch ein Spotify-Premium-Kunde ist und gegen Geld werbefreie Musik konsumiert.
Schon, ich. Ja.
Bist du?
Also bevor sie in Deutschland gestartet sind, konnte man über Umwege das über UK hören, weil die irgendwann mal so ein Ding hatten, du hast einmal deine IP nach UK geändert und dann haben sie gesagt, okay, anscheinend bist du auf Reisen, dann kannst du es halt einen Monat lang jetzt so hören und wenn du, dann musst du halt irgendwann wieder nach UK kommen und dann ist alles cool. Also habe ich mich einmal im Monat mit einem IP-Changer da angemeldet und dann hieß es, ja, bist du im Urlaub, ne, jetzt in Deutschland, geht ja. Und dann sind sie irgendwann hier gestartet und ab dem ersten Tag habe ich mir einen Premium-Account gekauft.
Echt?
Weil es halt, man konnte sich keinen kaufen, man brauchte eine UK-Kreditkarte. Hatte ich natürlich nicht. Also konnte ich mir keinen kaufen, sonst hätte ich das damals schon gemacht. Also bin ich eigentlich Premium-Kunde seit dem ersten Tag.
Also herzlichen Glückwunsch. Darf ich dich fragen, es wird ja immer so nach Gehältern oder überhaupt Geld ja ungern oft gefragt hier in Deutschland. Ja. Was bezahlst du denn pro Monat?
9,99 €.
Also schon ein Zehner.
Ist schon ein Zehner, ja. Weil den Offline-Modus benutzt, das war mir halt die Hauptsache. Also ich höre gar keine Musik mehr ohne Spotify.
Ich habe das halt eine Zeit lang gemacht und hielt das auch für eine gute Idee, aber komischerweise habe ich in der Zeit, in der ich Premium-Kunde war, am wenigsten gehört und in der Zeit, wo ich nicht war, das am meisten genutzt. Das kann Zufall gewesen sein, weiß ich nicht, bei mir hat sich das auch mit dem Smartphone so ein bisschen verändert. Ich glaube, da nutze ich jetzt andere Sachen und nicht mehr Spotify.
Wie hörst du denn Musik auf deinem Smartphone?
Ich ziehe mir sie tatsächlich runter, also ich ziehe sie von meinem Rechner auf den PC ganz altmodisch in den Ordner rein. So.
Echt?
Ja.
Und wo krieg. Ach ja, okay.
So.
Ja, aber es war mir irgendwie zu anstrengend. Ich finde das sehr, angenehm, wenn du sagst, ah, geiles Album, speicherst es ab, nimmst dein Handy, sagst auch noch verfügbar machen, fertig.
Aber ich höre teilweise tatsächlich auch so Mucke, die nicht komplett bei Spotify zu kriegen ist. Das ist echt immer noch so.
Also ja, gibt es bei mir auch teilweise, aber vor allem in den letzten Jahren ist es halt. Also es gibt sehr wenig Sachen, die ich nicht finde. Und manchmal sind es dann halt nur so 2 Alben und dann fehlt so ein bisschen was. Aber es gibt echt so richtig.
Es gibt richtig viel, ja.
Das stimmt. Unfassbar schon. Viel.
Jedenfalls.
Jedenfalls. Also, ich höre es nur, also eine Gratis-Variante, aber finde ich auch geil. Besonders beim Arbeiten kannst du mal schön was durchhören. Und warum nicht? Wahrscheinlich habt ihr es schon mitbekommen: Spotify hat das Duo Jan Böhmermann und Olli Schulz abgezogen von Radio 1.
Die abgezogen.
Gehen mit ihrem Podcast Sanft und Sorgfältig gehen sie jetzt mal ganz galant und gesetzestreu zu Spotify. Vielleicht auch abgefuckt und anspruchslos, wissen sie noch nicht so genau. Ich habe auch neulich mal gelesen, da hat Olli Schulz bei Facebook mal geantwortet, dass er das vorhatte, bei Radio 1 mal wegzugehen, weil der wohl sich dachte, ey, ein bisschen mehr Kohle vielleicht. Und die haben ihm da wohl irgendwie, kam ihm da ziemlich blöd und hat er gesagt, fickt euch. So hatte ich das mal verstanden. Ja. Lassen wir es mal dahingestellt, wie und warum. Auf jeden Fall wird es den Podcast da geben und das, den wird es also auch gratis geben. Aber es ist ja schon mal so ein was anderes, was die machen. Jetzt ist es aber nicht nur das, sondern jetzt hat Spotify 12 Serien in Auftrag gegeben. Jetzt handelt es sich dabei nicht unbedingt um klassische Serien wie Breaking Bad oder Game of Thrones oder was auch immer, sondern die ersten 12 Serien sollen alle irgendwie einen Bezug zu Musik oder Musikgeschichte haben. Dabei sind dann irgendwie Dokus. Es ist dann auch sowas dabei, wo sich halt irgendwie Stars treffen, sich gegenseitig ihre Spotify-Listen zeigen.
Das ist halt die Idee, so finde ich halt.
Super Idee. Und es wird halt eine Krimiserie geben, die sich halt mit Verbrechen in der Musikwelt beschäftigt. Ich meine, da gibt es ja bei Rap und sonstigen Sachen ziemlich viel. Oder wenn man sich anguckt, was in den 60er Jahren auch mit Herrn Manson und so passiert ist, auch in diesen ganzen Kreisen, das stelle ich mir nicht ganz uninteressant vor. Was hier natürlich auch noch spannend ist, dass zum Beispiel Tim Robbins auch mitmacht mit einer Doku über irgendwie halt so Meilensteine der Popmusik und da so ein bisschen, also ich glaube, nee, Doku habe ich jetzt falsch gesagt, aber so eine Serie macht, wo das nochmal nachgestellt wird, nachgespielt wird. Es sind auf jeden Fall 12 Serien, die also auch von Leuten gemacht werden, die man so, die sagen wir mal, gestandene Musikproduzenten sind oder einfach Leute, die jetzt nicht irgendwie aus dem Nachwuchsbereich kommen. Mhm. Und naja, was das natürlich auch bedeutet, ist Videocontent. Das heißt, du kannst dir auf dieser Stream dann einfach auch diese Serie angucken. Also es wird kein Hörspiel.
Gibt's schon, also ich frage mich halt neben der PR-Botschaft, was sozusagen die Motivation dahinter ist, weil sehen die sich gezwungen, ihr Angebot zu verbreitern oder zu verbessern, weil sie sind ja Marktführer,
wenn ich es also richtig verstehe. Also ich glaube, das Hauptziel ist, die Leute einfach länger auf der Seite zu halten. Mhm. Ich meine, okay, ich würde mich jetzt mal als Spotify-Heavy-User bezeichnen, weil ich ja, also ich komme zur Arbeit und höre den ganzen Tag Musik über Spotify. Mhm. Ich hänge da sowieso viel rum. Ja. Aber ich glaube, wenn du so normaler Nutzer bist, dann gehst du halt ab und an mal auf Spotify, hörst dir 3 Songs an, die du cool findest, bist weg.
Ja.
So, aber so hängst du dann halt schon mal so eine Stunde für eine Folge rum. Vielleicht auch 3, 4, wenn du halt Binge-Watching machst. Und das ist einfach Zeit, die Leute nicht auf anderen Webseiten, sondern auf deiner verbringen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die haben vielleicht einfach gemerkt, dass die Bounce Rate einfach ziemlich hoch ist, dass die Leute nicht so viel Zeit auf der Seite verbringen, wie sie sollten.
Hm. Um Werbung dann sozusagen
Visuell
auch spielen zu können und
so. Ja. Ich glaube, das ist die einzige, also die eine der größeren Motivationen. Das haben sie ja jetzt, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, aber sie hatten die Idee, ja auch Musikvideos über Spotify anzubieten. Ich glaube, das ist auch schon irgendwo gestartet. Ich weiß es nicht so genau. Wo ja, du dann halt so ähnlich wie bei YouTube Musikvideos suchen kannst, aber das ist halt alles legal und offiziell und schieß mich tot ist.
Ja.
Und damit haben sie ja schon so einen kleinen Fortschritt gemacht im Sinne von bleibt mal ein bisschen hier und guckt euch mal ein bisschen Musikvideos an. Aber es sind ja trotzdem immer nur 4 Minuten oder 5.
Ja.
Und dann dachten sie sich wahrscheinlich, ja, wenn wir eh schon mal in dem Videobereich sind und jetzt so einen Player hier haben, können wir das jetzt auch auf Serien austrauben. Ich weiß nicht. Also ich bin halt immer so ein bisschen... Wenn jemand so eine, in Anführungsstrichen, Nische gefunden hat, in der er sehr erfolgreich ist, sollte er da auch bleiben. Also ich finde dieses Verwässern von Angeboten immer so ein bisschen schwierig. Außer Amazon, die machen alles.
Ja, ja, also erstmal neue Serien in Anführungsstrichen ist ja auch so ein bisschen so ein Trend oder so ein Hype, in den Spotify da so einschert und sagt, okay, jetzt machen wir das auch. Zwar mit einem Fokus auf unsere,
das ist halt ganz cool, ja,
auf unsere Palette. Von daher vielleicht, wenn da was Gutes bei rumkommt, bin ich der Letzte, der darüber meckert. Allerdings, genau, also man fragt sich halt so 12 gleich auf einmal, klingt so ein bisschen viel. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch viel Mist dabei sein, beziehungsweise so mittelmäßiges Zeug, was mich nicht großartig interessiert. Auf der anderen Seite sind ein paar der besten Dokumentationen, die ich kenne, halt Musikdokumentationen. Mhm. Und von daher ist das vielleicht auch eine Chance, für so ein bisschen so ein brachliegendes Genre nochmal eine neue Belebung zu bekommen. Weil wenn das gut funktioniert und wenn die damit Erfolge haben, dann kommen vielleicht echt coole Sachen da rum. Ne?
Ich frage mich halt, wie Spotify das finanziert. Also sie haben ja bis vor letztem Jahr, ich glaube auch letztes Jahr keine schwarzen Zahlen geschrieben. Also die leben ja immer noch davon, dass Business Angels ihnen eine Menge Geld geben, damit sie über die Runden kommen. Weil es einfach bisher nicht ausreicht, was sie einnehmen, um die Kosten zu decken. Mhm. Und jetzt sagen sie, wir machen mal 12 Serien. Krass. Also entweder, ich weiß nicht, das ist halt, also es wirkt so, wenn das jetzt schief geht, ne, dann kann das auch hart nach hinten losgehen für Spotify an sich.
Weil ja, gut, also
das kostet ja schon ein Stück.
So das Tim Robbins-Ding ist wahrscheinlich das teuerste, ne?
Also würde ich jetzt mal schätzen, ja.
Und das andere sind ja tatsächlich dann auch viele Dokumentationen.
Ja, ich glaube, da wird auch ein Teil, also da sind
vielleicht kaufen sie auch einfach ein.
Ja, ein oder zwei sind dann auch einfach Live-Sessions, ne? Also da kommen dann einfach Musiker und setzen sich dann da irgendwo hin und das ist ja im Grunde wie im Radio. Das ist ja auch oft, dass dann mal jemand kommt.
Das machen sie ja jetzt schon, die Spotify-Sessions gibt es ja jetzt schon, die man sich dann anhören kann.
Da genau, und da kannst du die halt angucken. Also das wird, denke ich mal, nicht so teuer sein. Ja. Da werden ja auch, denke ich jetzt mal am Anfang, eher so Nachwuchskünstler kommen.
Naja, würde ich gar nicht, also Spotify hat halt
jetzt,
schon...
Ja, aber da kommt jetzt nicht Bob Dylan und spielt da einen Song, sondern da kommt dann halt irgendwer, der vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel kostet, einfach es geil findet, dass er das da spielt und da vielleicht einfach sich neue Fans besorgen kann, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch so eine Taktik, die die haben. Wenn du dann montags deinen Mix der Woche hörst, dient das ja auch dazu, neue Mucke irgendwie kennenzulernen. Ja. Von daher, ich finde das Angebot, es hat immer noch nischig. Ne? Also du kannst ja nicht sagen, so, wir machen jetzt hier den Doku. Klar, es ist irgendwie Rap dabei, es ist Hip-Hop dabei, aber es ist halt auch irgendwie Classic Rock, Country, alles Mögliche. Aber es ist ja trotzdem eine Musik-Doku. Es ist ja nicht so für Filmfans oder so Gelegenheits-, sag ich jetzt mal, Serienkonsumenten, ist es, glaube ich, ja nicht das, was man als erstes in den Sinn kommt, wenn es darum geht, eine neue Serie zu entdecken. Ja, stimmt. Also es richtet sich schon ja irgendwie an Leute, die sich mit die halt gerne Musik hören und nicht einfach das Radio anmachen. Ja. Das wäre jetzt die nächste Frage. Oder ist es das Radio? Machen Leute heute nicht mehr das Radio an und klicken auf Spotify? Aber da musst du ja schon aktiv hier irgendwie eine Wahl treffen, was du hören willst.
Ja, wobei es gibt ja Radios. Also bei Spotify kann man ja schon sagen, ich würde gerne das Rockradio hören. Und dann kriegst du halt random Kram reingeworfen. Du kannst sagen, oder ich mag Bob Dylan, mach mir mal das Bob Dylan Radio an und dann kriegst du halt Musik, die passt. Das entscheidet ja in Spotify, ob das so. Das wäre halt cool, wenn es irgendwann mal mit ich finde halt, Netflix kann das schon ganz gut mit dem, du hast das gesehen, das könnte dir auch gefallen, aber teilweise ist es auch, ich weiß nicht, wie die das, also den also Algorithmus müssen sie nochmal überdenken.
Also ganz oft, also diese Allmacht der Algorithmen macht mich manchmal extrem fuchsig, weil sie tun immer so, als würden sie mich so gut kennen, wie ich mich selber, aber dann liegen sie halt manchmal so kapital daneben, dass es schon fast eine Beleidigung ist. Oder man merkt halt, dass sie gerade sozusagen ihre eigene Werbung damit reinschieben oder Sachen pushen wollen oder so. Und das ist halt immer auch die Gefahr dabei. Ich frage mich allerdings auch, wer kommt jetzt danach? Also Spotify, vor 2 Wochen hatten wir irgendwie Criterion Collection, die so ein Netflix für Indie-Filme und so weiter aufmacht und so weiter. Ach, das heißt, alle scheren gerade so ein bisschen ein auf diesen Trend.
Hat Vimeo schon?
Genau, ich frage mich gerade, wer könnte jetzt noch eigene Serien in Auftrag geben? YouTube hat ja schon so ein bisschen so mit diesen, teilweise mit diesen Original-Channels sowas damals versucht, irgendwie eigenen Content irgendwie zu supporten oder irgendwie zu, weiß nicht, in die Mitte zu stellen oder in den Mittelpunkt zu stellen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Was ist eigentlich mit Apple? Also warum hat Apple mit dem iTunes Store und so, die haben ja eigentlich alles, was sie brauchen.
Stimmt, ja.
Warum haben die noch keine eigene große Hollywood-Serie wie Game of Thrones oder
die Apple-Serie?
Ne? Das gute Frage eigentlich, ja.
Ist eigentlich überfällig.
Ja, stimmt. So, wenn, ich meine, wenn sogar so eigentlich businessferne Unternehmen wie Amazon, die eigentlich gar nichts mit kreativem Bereich zu tun haben, selbst Serien produzieren.
Und damit weitestgehend erfolgreich
sind. Ja, genau. Also dass Apple da, ja, weiß ich nicht, stimmt. Vielleicht planen sie ja gerade den BQ und bei der nächsten Keynote sagen sie übrigens, wir produzieren 50 eigene Serien.
Ja, wahrscheinlich. Also
weiß man nicht.
Also dann ist aber auch wirklich vorbei, weil das ist so mein großes Problem mit dieser ganzen, mit diesem ganzen Trend, dass Netflix, das Schöne an Netflix ist gerade so, dass ich da halt so einen Ort habe und ein Angebot und einen Dienst, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das irgendwie Ende des Jahres sich so auffächert und dann am Ende irgendwie also jetzt kommen dann zwei supergeile Serien bei Apple, und dann muss ich mir irgendwie einen iTunes-Account anlegen, der dann irgendwie was kostet oder was. Das ist halt schon nervig, wenn ich mir das so vorstelle, dass das dahin führt.
Und der Witz ist ja, dass es irgendwann genau wieder dahin führt, von was es ja eigentlich weg wollte. Und zwar, früher musstest du ja aktiv irgendwo hingehen in eine Videothek und hast dir dann dein Produkt dort ausgeliehen. Und jetzt, wenn Tobi recht behält, musst du es ja auch tun. Ja. Nur du gehst ja quasi virtuell irgendwo hin und kaufst dir dann dein Produkt, und dann gehst du zum nächsten und kaufst dir da dein Produkt.
Ich finde halt, das muss ich ja mal so offen sagen, ich glaube, da stimmen mir auch alle zu. Ich finde halt immer noch, weil was die ganze Flatrate-Kultur anbelangt, ich finde das alles okay. So. Ich will meinen Netflix-Account nicht fortgeben. Aber können wir bitte mal anfangen, daran zu drehen, für Einzelausleihe nicht unfassbar übertrieben Geld zu verlangen? Mhm. Also ich finde halt, ohne Witz, 5 Euro für einmal die HD-Version angucken, hart übertrieben.
Ja.
Also ich meine, das ist die Hälfte von einem Netflix-Account für 30 Tage, und das für einen Film? Ernsthaft? Also ich bin bereit, 2,99 Euro. Finde ich cool. Für die HD-Version von aktuellen Film, der auf DVD rausgekommen ist, bin ich bereit. Mache ich für einmal angucken, warum nicht? Aber nicht teilweise 7,99 €? Was ist mit denen? Also, wer bezahlt denn das freiwillig? So, dann kann ich ja in den Laden gehen und mir die DVD kaufen.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
So.
Aber es machen offensichtlich viele Leute, ne? Also genug Leute, sage ich mal, um das zu rechtfertigen, dass das Angebot immer noch vorhanden ist. Sonst würden sie es halt schon.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Videothek hätte, ne? Da würde ich ja verrückt werden. würde ich mir so denken, ey, ihr wollt hier nicht mehr kommen. So.
Aber 8 Euro für einmal ausgeben. Aber ihr zahlt
8 Euro, ihr freuen sich nur, weil ihr zu Hause sitzt.
Das sind ja auch alles Verträge mit den jeweiligen Studios und Vertrieben. Und solange diese Verträge bestehen, dürfen die das auch nicht ändern. Das heißt, da muss halt neu verhandelt werden. Und wenn das Studio sagt, ihr verkauft unseren Film aber nicht unter 5 Euro, kannst du auch nicht viel machen. Du kannst ihn erstmal nur digital anbieten zu dem Preis, der für beide Seiten lukrativ ist oder lukrativ genug. Und,
Aber es scheint ja anscheinend ja auch zu funktionieren, relativ aktuelle Filme, wenn man sich zumindest Amazon Prime anguckt, die ja teilweise wirklich gar nicht mal so alte Filme in das Prime-Angebot aufnehmen, wo ich mir auch denke, scheint ja zu funktionieren. Und da kann ich mir schwer vorstellen, dass man sagt, okay, wir wollen euren Film nicht mehr für 4,99, sondern für 2,99 anbieten, geht das klar? Ja. Also ich weiß nicht. Ich glaube, da wollen beide Seiten am möglichst viel rausschlagen.
Das große Problem, was ich auch noch sehe, ist, dass so diese ganze Nische dadurch verloren geht. Also ich meine, klar, der Arthouse-Film und Criterion und so weiter und den Mainstream bei Netflix und Amazon Prime, das hast du mittlerweile abgedeckt, aber so diese Gurkenfilme, diese Trash-Perlen, die halt im Moment maximal auf YouTube zu finden sind oder auf Tele 5, wenn sie mal irgendwie ein Special-Feature bekommen oder so, die sind eigentlich früher so, die hatten so in der Videothek, in diesen gut ausgesuchten, von Filmfreaks geführten Videotheken so ihren Ort, aber die gehen bei diesem ganzen Streaming so ein bisschen verloren. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass Netflix irgendwie, also so, klar, so ein Troll 2 oder so kriegst du wahrscheinlich auch, weil es ein Kultfilm in Anführungsstrichen ist, halt auf Netflix, aber so diesen richtigen Trash.
Ich glaube nicht. Halt, wir sind nicht die Ersten, die diese Idee haben, einen Streamingdienst für Trash-Filme aufzumachen. Aber ich glaube, erstens ist die Nische relativ klein dafür. Zweitens lässt sich damit wahrscheinlich kein Geld verdienen. Und drittens,
Aber genau
finde mal jemanden, mit dem du die Rechte aushandelst.
Ja.
So.
Ja, es ist,
boah, das ist halt ein Aufwand, der sich für das, was am Ende rauskommt, absolut gar
nicht lohnt. Also ich kann mir das gut erklären, warum es das nicht gibt. Aber es ist halt auch was man sich klar machen muss, dass bei diesem Transfer halt was verloren geht. Ja. So, ne? Also das das wird dann so eine Bootleg-Geschichte. Ne? Also so Filme aus den 80ern, die es nur noch auf VHS gibt, die niemand irgendwie digitalisiert, weil die niemand sehen will. Ja. Weil das absoluter Mist ist.
Aber ganz ehrlich,
bis auf diese 200 krassen Freaks, die auf Neuseeland irgendwie einen Fanclub gegründet
haben.
Ja.
Aber das finde ich
auch blöd.
Richtig geil eigentlich auch.
Die sehen halt am Ende in die Röhre. Und das finde ich immer schade, weil das ist halt Kultur, die auch verloren geht.
Ja, aber also ich
ne. Aber selbst die Filme zu kaufen ist ja noch schwierig.
Ja, aber weißt das du? Geht ja, also ich weiß nicht mehr, ich bin ja immer noch ein Freund auch des physischen Mediums. Ne? Also ich mag das ja gerne so in allen Bereichen. Und
da wollte ich dir übrigens noch sagen, ich will dich gar nicht unterbrechen, ich habe wieder angefangen, sehr viel Platten zu kaufen. Muss ich ja nicht
denken. Sehr geil. Ja. Das finde ich immer gut. Ja. Ich bin ja gerade mittendrin, ich muss ja noch die gestohlenen Platten wieder reinholen. Ja. Läuft ganz gut, könnte ein bisschen besser laufen, war letztens nicht schlecht. Aber ich bin dabei und ich mag das ja auch. Ne? Ja. Und das zum Beispiel, nehmen wir mal an, so eine VHS von zwei Nasentanken, super, ne?
Ja.
Das ist schon auch geil.
Ja.
Also, weil das ist halt einfach echt scheiße so. Und das kann ich halt auch wirklich zum Beispiel mit meinem Cousin gucken, wir schmeißen uns da weg und andere Leute denken sich so, ja.
Ja, was hatten wir denn neulich? Diese Willy Bogner-Filme, Fire and Ice, diese Skifilme, die liefen damals in Deutschland in allen großen Kinos. Da, ganz Deutschland hat euphorisch applaudiert und fand das die Zukunft des Kinos, das waren halt furchtbare, katastrophal beschissene Filme, die halt eigentlich nur aus Werbebotschaften bestanden haben. Das ist halt, das will keiner mehr sehen, aber das ist ein wichtiger Teil der deutschen Kinogeschichte und der ist dann weg, weil den guckt sich heute niemand mehr an, aber irgendjemand muss das archivieren und
ich finde ja,
die großen Dienste tun das eben nicht.
Nur ganz kurz, falls jemand den Film Geld oder Leber hat, würde ich mich freuen, den mal wieder zu gucken.
Geld oder Leber sagt mir auf jeden Fall was.
Ist mit Mike Krüger, Ursula Monn und Falco.
Ach ja.
Sehr abgefahrene Besetzung.
Ich will dazu noch sagen, wenn man wirklich Bock hat, so alte Streifen zu sehen, die werden ja archiviert. Jetzt nicht von der kleinen Videothek nebenan. Es gibt zum Beispiel in Kreuzberg gibt es ja eine, die sich auf so richtig auch nischige Filme spezialisiert hat. So, das gibt es ja alles noch, aber man kann ja immer noch Bibliotheken und so aufsuchen und so große Bestände. Da muss man dann halt ein bisschen Aufwand betreiben, aber man bekommt's.
Ich habe das mal recherchiert für Computerspiele und da ist es leider so, dass die meisten Medien, auf denen diese Nischen, Ultranischen-Produkte halt gespeichert sind, halt einer halt Halbwertzeit haben, die jetzt auch schon vorbei ist. Das heißt, eine VHS aus den 80ern, die ist nicht mehr lange, entweder funktioniert sie jetzt schon nicht mehr oder sie wird in 5 Jahren auf keinen Fall mehr funktionieren. Die gehen einfach kaputt. Das Material kaputt, ist einfach zerstört. Und damals, also in Bezug auf Videospiele, ist es so gewesen, dass nur durch Raubkopieren bestimmte Spiele heute noch erhältlich sind. Das heißt, wenn man so will, dann haben Raubkopierer halt bestimmte Videospiele, die heute auch nochmal eine andere Wertung oder andere Achtung auch bekommen, halt gerettet vor dem Untergang. Mhm. So, die wären sonst einfach weg gewesen. Und das ist halt auch was im Filmbereich vielleicht auch passiert. Also 3 Nasen tanken super. Wieso habe ich eigentlich nach einem Bier schon eins sitzen?
Ich dachte mir auch, das ist selten. Aber du hast den ganzen Tag Bock drauf gehabt.
Ja, wahrscheinlich.
Und dann hast du auch noch 8 Burrito und Chili Cheese gegessen.
Ja, was ich sagen wollte, war 3 Tasen sanken super.
Ja, 2.
Vielleicht hat den ja irgend so ein Irrer digitalisiert und irgendwann mal bei Rapid Share reingehauen.
Ja, den Nasenfilm gibt's. Der ist dann irgendwann auf DVD erschienen.
Ja.
Den habe ich auch direkt meinem Cousin geschenkt. Hat sich tierisch gefreut. Ich meinte, also, wenn ich echt noch nicht gefunden habe, ist der Geld- oder Leber-Film.
Okay.
Den suche ich noch. Ist
das so ein Rip-Off von dem französischen Gérard Depardieu-Film?
Nee, das ist ein ganz, ganz dämlich. Das ist ein richtig, einfach völlig dämlicher Quatschfilm, wo man, Mike Krüger einfach eine Bank überfallen will. Und da kommt dann so ein Dia von so einer Bank, so einer Sitzbank. Und dann sagt er so, nein, das nicht, nur so zur Klärung, sondern das. Und da kommt da so ein Dia von so einer Bank, weil er so einen Dia-Vortrag macht und seiner Freundin erklärt, was er jetzt überfallen will. Das ist halt sehr, sehr dumm. Die erste allgemeine Verunsicherung spielt Banküberfall. Das ist quasi der Soundtrack dazu. Ja. Und dann gibt es auch noch Falco.
Vielleicht haben die den.
Falco-Fans müssen den
bestimmt haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich möchte dafür kurz Werbung machen für meine Uni, an der ich studiert habe, Uni Potsdam, hat nämlich vor einigen Jahren die Videospielsammlung angefangen.
Ah ja.
Wo sie Videospiele, alle, die sie in die Hände bekommen, archivieren, aufschreiben, katalogisieren. Das ist ein unfassbarer Aufwand. Ich habe da freiwillig immer mitgemacht. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Vorhaben, weil es ist ein Medium wie Bücher mittlerweile, also ich will es nicht gleich stellen, so, aber man braucht halt auch eine Sammlung, wo man sagen kann, ich hätte gerne ein Videospiel aus dem Jahre 1991. Wo kann ich denn das holen?
Es gibt auch so ein UK-Archiv.
Ja, genau. Naja, da kommt die Idee auch so ein bisschen her.
Ja, genau. Und da kannst du die auch alle umsonst runterladen. Ne? Das ist das Schöne. Wenn niemand mehr die Rechte hat, de facto, oder einklagt oder so, dann ist das Creative Commons. Dann kannst du damit machen, was du willst. Das heißt, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, du kannst
halt irgendwie Videospielen?
So 500 Videospiele oder so einfach so runterladen aus den 80ern und da ist teilweise richtig guter Scheiß dabei.
20 Jahre?
Weiß ich gar nicht. Das ist ganz unterschiedlich.
Ah, okay.
Also,
okay. Ich dachte, es gibt so wie bei Literatur.
Leider
bei
nicht, nee.
Okay.
Das ist immer so individuell
aus. Also Songs sind es irgendwie so um die 30.
Ja. Echt? So wenig nur?
Ja, und danach...
muss neu verhandelt werden.
Renewed steht dann da. Also wenn du so ein altes Dylan-Album hörst, liest in den Liner Notes in so einer Platte, dann steht da immer so Copyright by blablabla, Renewed blablabla. Und der ist schon so alt, dass er schon zweimal renewed. Ne?
Ja, also Spotify macht Serien. Freuen wir uns alle drauf.
Okay. Ja. Okay. Kommen wir zu was viel Erbaulicherem, und zwar X-Men Apokalypse, der Renner der nächsten Kinowoche.
Oder auch nicht, ne?
Oder auch nicht, denn wir haben Kritiken gelesen.
Ja, dazu. Klang jetzt alles eher so ein bisschen, also
es sieht gerade so ein bisschen so aus, als würde am Ende des Jahres nur noch Marvel stehen.
Und Deadpool.
Ja, Deadpool, wahrscheinlich. Weil was kommt denn noch? Also Doctor Strange kommt noch?
Justice League.
Und nee, Justice League kommt erst.
Ich meine Suicide Squad. Den Namen
verwechselt. Ja, das ist ja auch DC, ne? Da, also, naja, schauen wir mal, was das wird. Aber ich glaube, am Ende könnte wirklich nur noch Marvel stehen, die sagen so, ja. Ja. Doctor Strange haben wir gerockt und Civil War war auch ganz gut eigentlich, ne?
Ja,
schlecht war er nicht.
Und, aber schade, weil ich glaube, viele X-Men-Fans ja gerade nach dem letzten Film dachten, krass, das wird richtig fett, wenn jetzt
auch
noch
Apokalypse kommt. Ich war da ja auch so ein bisschen ich fand, der Trailer sah sehr silly aus, auf die gute Weise, und jetzt stellt sich heraus, dass der halt offensichtlich, also wenn man so den ersten 10, 15 Kritikern glauben darf, dann ist der hoffnungslos überladen, konfus.
Also laut Rotten Tomatoes, ne, soll man ja, ich habe letztens erst einen Text über Kritiken, die aggregiert sind und so gelesen. Aber um das mal trotzdem hervorzuholen, 35 Kritiken sind da drin und der hat einen Score von 55 von 100.
Ja. Also ist eher gut. So meh.
Eher so nicht so gut.
Credo,
und auf jeden Fall, was noch dazu kommt, es gibt halt nicht nur eben die Kritikermeinung, also wenn man jetzt sagt, naja, mein Gott, die können damit nichts anfangen, aber es ist ja ein Film für Fans.
Ja.
Es gibt auch schon erste Reaktionen von Fanscreenings in den USA, die auch, da sind natürlich ein paar vereinzelt Begeisterte dabei, das sind halt so Leute, die einfach mega drauf abfahren.
Und das sind halt auch die, die das halt einfach schon geil finden, dass sie ihn früher sehen.
Das einfach geil finden, genau, aber da sind verhältnismäßig viele auch dabei, die einfach irgendwie getwittert haben, was für ein Scheiß.
Und das finde ich halt immer, wenn du halt, genau, wenn du halt, wenn du den früher sehen darfst und anscheinend Fanboy bist und dann rauskommst und dann noch, obwohl du total euphorisiert bist von dem Event und dass du es früher gesehen hast, dann sagst du, er ist kacke.
Weil
so nicht mal sagen so, oh, war okay, ich habe irgendwie mehr erwartet, sondern ey, der ist kacke.
Klar, aber auch bei Batman vs. Superman oder so, bei vielen von diesen großen Dingern hast du am Anfang eigentlich ausschließlich begeisterte Fans so. Und diesmal, also ich habe mir da ein paar angeguckt, so um das in einen natürlich lesenswerten Facebook-Artikel zu verwursten, da angeguckt und da steht dann sowas drin wie, ey, was soll denn das? Also langweilig, überladen, viel zu lang. Und was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich ihn ja eigentlich irgendwie geil fand, die fanden halt Oscar Isaac nicht so geil.
Ja.
Aber also vom Trailer, ich fand das irgendwie ganz gut.
Ja, der ist jetzt halt ein Gesicht, das war vorher nicht der Fall. Ne? Ist jetzt sozusagen durch Star Wars erwachen, der macht Wissen alle, der kann was und der ist irgendwie, der hat irgendwie auch so ein Gesicht, was man gerne sieht.
Was man aber nicht erkennt.
Was man halt nicht erkennt. Und man muss ja dazu sagen, dass die Produktionsgeschichte keine einfache war, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, dann mussten sie sehr schnell Rechte aufgrund Lage der rechtlichen Situation,
da war was,
nach Days of Future Past nachlegen und deswegen wurde das alles gepusht und gerusht und wahrscheinlich fühlt sich der Film jetzt auch etwas unfertig an. Ich habe aber auf IndieWire so eine wohlwollende Kritik gelesen, die so ein bisschen in die Richtung geht, okay, es ist unfreiwillig, hat das einen gewissen Wert. Das ist wohl einer der seltsamsten Superheldenfilme und das kann ja auch was Gutes sein. Ne? Also,
oder ist er wieder etwas lauter, Herr Mann?
Von daher, ich will ihn noch nicht ganz tot sagen. Am Freitag ist die PV, ich kann leider nicht hingehen.
Aber wer geht dann?
Das müssen wir uns überlegen, wenn du
Lust hast. Ach, das fällt dir jetzt ein.
Ja, das fällt mir gerade ein.
Dann hättest du einfach mal heute. Ah.
Philipp ist ja wieder da.
Der ich hoffe mal, der hat Zeit so. Weil der geht ich hab, kann ich.
Du kannst nicht?
Nee. Ich flieg nach Köln, ich kann nicht.
Ach so, du bist auch nicht da?
Nee. Oh. Also, ja, ich bin schon am Tag da. Oder 10 Uhr morgens, ne? Eigentlich könnte ich.
Ist ganz früh, ja.
Ja, mal schauen. Aber wenn ich dann noch das Ganze. Na egal, jetzt.
Mal gucken. Liebe Zuhörer, ihr hört live, wie es hier darum geht, in PVs zu gehen. Alle überlegen sich, ist das abends, da will ich eigentlich saufen. Ach, morgens?
Nee, oh, geil. Das 90% der Leute fragen sich jetzt, was ist ein PVs? Immer also, wenn ich darüber rede, ist immer erst so, ja, klingt. Aber was ist denn das? Das heißt Pressvorführung.
Genau, da wo so privilegierte Wichser wie wir uns hinsetzen.
Als Keulen und dann sagen, so der Film ist scheiße.
Kostenlosen Film angucken und danach twittern, was Dover für Bullshit, Film. Doof. Genau.
Nee, ich würde es sehr schade finden, weil ich finde nach wie vor, neben Fantastic Four ist X-Men mein Lieblings-Comic-Ding.
Aber dann bist du ja richtig am Arsch.
Was Superhelden angeht, und da bin ich gerade richtig am Arsch. Das sind zwei Sachen, die eigentlich sehr viel besser funktionieren sollten.
Glaubst du, dass die X-Men irgendwann mal, genauso wie Spider-Man, mal wieder bei Marvel landen?
Wenn alles bei Marvel landet, dann ist das irgendwie auch blöd, ganz ehrlich. Also alle wollen das, aber die Marvel-Masche bei Civil War, haben wir es jetzt nochmal gesehen, für Comic-Fans sind das gute Filme und ich bin einer und ich habe immer noch Spaß, aber ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen, noch zehn Marvel-Filme, ich glaube, da werde ich irgendwann.
Das ist aber noch wenig, nicht?
Ich weiß, aber bis
Infinity War sind es noch 6, 7.
Aber es ist nichts Neues mehr, es ist halt immer der gleiche Trott und der macht halt Spaß aktuell, aber es sind schon verdammt viele Filme und es wird halt eigentlich nichts Neues wirklich erzählt, was das Universum macht. Also wenn die nicht anfangen, mal die, weiß ich nicht, dass sich das bedeutungsvoller anfühlt und
wie beim Anfang. Ich fand, das hat sich alles ziemlich, also als Thanos dann so am Start war, das hat sich alles schon so, als ob das gerade einen Impact hatte.
Also Civil War war ja eigentlich total gut darin, dass es irgendwie so, es war wuchtig und hatte Gewicht, ne? Also es war alles irgendwie für das Universum in sich total groß, aber bei mir ist davon halt nur so wenig angekommen. Also das ist alles sehr leichte, sehr gute Unterhaltung, aber ich weiß nicht, irgendwie dramatisch fühlt sich es trotzdem nicht an. Also das ist was ich bei den Marvel-Filmen immer vermisse und von daher würde ich es, glaube ich, gut finden, wenn das weiterhin auch von anderen versucht wird, mal einen anderen Ansatz zu wählen und gerade die X-Men mit ihren tragischen Dimensionen und mit diesem Thema Rassismus und Ausgrenzung und Familie und so weiter. Das sind alles Themen, mit denen man viel machen kann. Und so ein Chronicles hat ja gezeigt, man kann auch wirklich richtig emotional werden im Superheldenfilm, ne, wenn du es richtig machst. Und da die Chance
hat Deadpool würde ich auch jetzt gezeigt. Nicht.
Ja, hast du den nochmal gesehen? Ich habe mit unserem Videomann Kadir, der hat mir kurz erzählt, er hat ihn zum zweiten Mal gesehen und er meint, er verliert beim zweiten Mal ganz viel.
Weil ja, das hätte ich ja, also das wusste ich schon nach dem ersten Sehen, dass ich den wahrscheinlich jetzt erstmal 2 Jahre liegen lassen muss und dann kann ich ihn nochmal sehen, weil.
Ist halt eine Komödie, ne?
Ja, ja.
Komödien guckt man nicht zweimal.
Nee, also jedenfalls nicht so kurz hintereinander.
Ja, weil die Gags sind einmal. Also
ja, Komödien sind Eintagsfliegen.
Ja.
Eigentlich klassisch.
Gut. Außer die Griswolds.
Ja. Na, oder so, ja, oder so Klassiker, weißt du, wo, oder so, auch so Loriot.
Das kann man
auch
20 Mal gucken. Also
oder
Life,
ja.
Life of Brian kann ich, glaube ich, habe ich, glaube ich, schon 20
Mal gucken. Aber das liegt ja auch daran, dass du immer wieder was drin entdecken kannst. Der ist dann so voll mit geilen Gags, dass selbst wenn du die offensichtlichen ignorierst, dann denkst du ja plötzlich, ach geil, da war ja noch dieser Witz.
Stell dir das mal vor, heute würde jemand noch so wirklich wie die Pythons, also das, was die Pythons damals waren, heute machen. Weil also, und also welcher Produzent würde das absegnen, dass die halt mit Kokosnüssen durch die Botanik, durch die englische Botanik reiten und so tun, als würden sie halt Ritter sein und dabei dann halt so klappern. Das würde doch, die würden doch.
Also wahrscheinlich würde es jemand absegnen, aber bei der Umsetzung wäre es dann so unfassbar dumm und irgendwie schlecht gemacht. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber ich weiß nicht, warum. Wir würden da, glaube ich, nicht drüber lachen.
Weiß ich auch nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Aber sowas kommt ja immer wieder vor. Ich denke jetzt zum Beispiel an Texas von Helge Schneider. Ne?
Ja.
So Anfang der 90er, da ist ein Western und plötzlich steht über ihm ein Schild Naturschutzgebiet mit einer E-Gitarre und spielt irgendwie 7 Minuten lang ein Solo.
Alter.
Und du denkst dir so, Alter, jetzt hör mal auf.
Ich war dabei. Ja, Mann, Helge Schneider ist da wirklich eine Ausnahme. Aber der hat das halt auch, der produziert das dann halt komplett selber. Ne? Also der wirft das bisschen Geld, was das gekostet hat, da auch selber in den Pott. Aber gut.
Das macht ja,
Mir ist mein Intimspruch runtergefallen.
Vorsicht.
Fällt mir gerade nicht ein, aber irgendjemand macht es auch, der seine Serie jetzt auf der Website selbst verkauft hat. Aber nicht Louis C.K., sondern doch Louis C.K., oder?
Ach was?
Ja?
Weiß ich nicht, ja, ich glaube ja.
Interessant, könnt ihr uns ja bitte kommentieren.
Ich vertausche mal Louis C.K. und den Briten.
Ricky Gervais.
Genau, ich weiß auch nicht, warum, das ist mir immer sehr peinlich.
Dem traue ich das
eher. Aber ich vertausche die beide immer. Ich glaube, es war Ricky Gervais.
Die soll man nicht vertauschen, oder? Die sind sehr unterschiedlich.
Ich weiß, aber die sind, ich weiß auch nicht. So ein rein Name. Ist genauso wie ich immer Natalie Portman.
Mit?
Keira Knightley.
Ah.
Ja.
Wow.
Verwechsel ich leider auch. Ich weiß auch nicht, warum. Ist mir auch sehr
Natalie peinlich. Portman ist die aus Star Wars.
Ja, und die aus Thor. Und Keira Knightley ist die aus Fluch der Karibik.
So, haben wir
und
das
was ich vorhin eigentlich noch fragen wollte, was macht eigentlich Tim Robbins gerade so?
Das ist tatsächlich auch mein Gedanke gewesen, als ich
das gesehen habe. Weil der ist doch ein cooler Typ, also was macht er denn?
Ja,
so?
Ja, aber diese, der ist ein bisschen aufgegangen.
Diese
der ist
Serie so da, so das hat man doch gerade.
Ja, ja, aber was hat er in den letzten 10 Jahren so gemacht?
Ja, der hat so ein bisschen, der ist so ein Hefeteig-mäßig, ist so ein bisschen vor sich hin.
Nicht geandert. So viel, oder?
Nee, ich glaube, der ist raus. Der ist ja immer noch zusammen mit
Susan Sarandon.
Susan Sarandon.
Ach, echt?
Ja, ja, schon seit, glaube ich, 20.
Und sie macht ja auch nicht mehr so viel.
Ich glaube,
sie sind so alt gedient im positiven Sinne. Die kriegen erstens nicht mehr so viele Rollen an Quote und zweitens denken sie sich auch, warum sollte ich?
What? Vielleicht legt er irgendwann mal so ein in Anführungsstrichen Comeback hin, wie, ach man, Alter, ich hab's halt mit Namen, ne? Der Typ aus den Griswolds, wie heißt er?
Chevy Chase.
Ja, der hat ja kein wirkliches.
Ja, die Serie hier, die.
Community.
Community.
Stimmt.
Warum nicht, ne?
Ja,
kann man mal machen.
Ja, kann man machen. Das stimmt.
Aber jetzt nicht.
Aber Tim Robbins war auch, glaube ich.
Ich will schon mal reingucken und hoffe, dass er weiß, was ich sagen will. Vacation.
Vacation.
Das hätte er
jetzt
lassen können, aber.
National Lampoon's Vacation.
Ja.
Ja, das hätte lassen können. Aber es wäre, naja, aber so ein Chevy Chase, wenn der so ein richtiges Comeback macht, ne, in so einem Spielfilm, der so ein Blockbuster ist, wo dann macht sich Phil echt in die Hose vor Freude.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Dann nässt er sich ein.
Ich glaube, der letzte große Film, also beziehungsweise die letzte große Rolle für Tim Robbins war tatsächlich Krieg der Welten von Spielberg.
Stimmt.
Wo er diesen Kurzauftritt hatte.
Ja.
Da durfte er nochmal so alles, was er so sein kann, irgendwie in die Waagschale werfen. Aber seitdem hat er, glaube ich, nur so ein mittelmäßiges Thriller und 1-2 Komödien gemacht oder so. So ist es halt, ne? Aber Halleluja, er ist halt kein Scientologe geworden.
Fallen dir 3 Filme aus dem Stand mit Tim Robbins ein?
Komischerweise fällt mir jetzt als erstes Arlington Road ein.
Ja, der ist mega gut.
Ich weiß gar nicht, ob der so gut ist.
Ich fand ihn mega gut. Ich habe ihn zweimal gesehen.
Heute ist er wahrscheinlich besser als damals.
Also ich fand den echt ziemlich gut so. Den und die Verurteilten. Und dann hat es bei mir langsam schon
auch Mystic River.
So. Ah, stimmt.
Mit dem er den Oscar gewonnen hat.
Der hat in den 90ern hat er richtig viel
Beispiel, das sind sogar 3 sehr, sehr gute
Filme. Oder The Player.
Genau, The Player ist super.
Und man darf auch nicht vergessen, Tim Robbins ist der Regisseur von Dead Man Walking.
Mhm.
Oh, stimmt auch.
Die Phase hatte auch diese Sean Penn-Phase.
Ja. So mit Sean Penn mal einen Film machen.
Den hassen ja manche, habe ich jetzt gerade neulich Sean irgendwie erfahren. Ja, also sein Gutmenschentum geht vielen ziemlich auf die Nüsse.
Ja, das finde ich.
Wusste, also war mir gar nicht so klar, dass der so eine Hassfigur auch für viele ist.
Aber macht er so
ein, also irgendwie ganz knuffig.
Ich finde den irgendwie cool, weil ich finde, den macht er eher so.
Außer
so
dass Rollen er sich mit Drogenbosse trifft, das ist ein bisschen merkwürdig.
Ja, aber ich assoziiere den irgendwie gar nicht so mit, als Gutmensch. Für mich sieht er einfach mehr aus wie jemand, der für einen Gutmensch einfach sich viel zu hart die Kante gibt.
Ja. Aber die meisten Gutmenschen geben sich oft mal, egal.
Ja, Prost.
Prost. Kinostarts.
Kinostarts wird echt.
Kinostarts
der Woche. Die machen wir fix, weil die Kinostarts sind furchtbar diese Woche. Bitte gehen Sie nicht ins Kino, gehen Sie in die Videothek.
Sind das auch so Kinostarts, wo sich jeder tatsächlich auch seinen Teil denken kann? Ich glaube, da braucht es keine großartige.
Oliver Kuritke, den gibt's noch?
Krass. Bleiben wir mal bitte beim ersten Film.
Ja, sorry.
Victor Frankenstein, Genie und Wahnsinn, startet diese Woche
in mit, ich in lese Kinos. Vor, Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown, Finlay, den Rest. Andrew Scott kennt man noch.
Um James McAvoy tut es mir so ein bisschen leid, denn der kann mehr als das, was er so macht.
In X-Men mitspielen.
Ja, zum Beispiel.
Die letzte gute Rolle war Drecksau.
Wo er eine Glatze hat und also ich finde, der ist wirklich...
Der kann das. Aber der ist ein
talentierter Schauspieler, aber er verkauft sich gerade irgendwie an die falschen Filme. Ja. Also sollte man eine Pause machen und mal so ein Arthouse-Jahr einlegen.
Ja, so wie, Alter, ich dachte gerade einfach keinen Namen. wie hat der Typ, der den Oscar bekommen hat, für, weil er einen AIDS-Kranken gespielt hat?
Tom Hanks?
Nein, Mann.
Matthew McConaughey,
der sich auch irgendwann hingesetzt hat und gesagt hat, was will ich eigentlich? Und
dann
hat
er gesagt, ich mache jetzt Filme.
James McAvoy, der ist ja noch ganz jung, der ist ja noch ganz frisch.
Außerdem kommt er ja daher.
Er kommt eigentlich von Wanted und so, ne?
Aber dann ist er irgendwann bei Drecksau gelandet, was ziemlich gut war. Und der war ein kleiner Film.
Nee, er hat auch den einen oder anderen kleinen Indie-Film schon gemacht.
Aber er hat doch auch so einen Schmalzfilm wie Ab bitte mitgespielt.
Oh ja, obwohl Ab bitte einen sehr, sehr geilen One-Shot hat.
Ab bitte hat einen mega One-Shot, der einfach richtig stark ist. Hat er
diese Sexszene vom Bücherregal?
Ja, ich glaube ja.
Insgesamt fand ich, war das auch echt so ein Schmalztopf, der Film.
Oh, richtig, ich mag.
Ja, also meine Freundin, die ist großer Fan von Jane Austen und ich glaube, es ist ja irgendwie so diese Ecke zumindest.
Ja.
Und die fand ihn furchtbar.
Ja, ich fand ihn auch voll schlimm, aber ich fand den One-Shot.
Der One-Shot ist super.
Das in diesem Film, ernsthaft? Krasser Scheiß. Ja, aber gut.
Der One-Shot ist super, der Rest ist echt ein Schmalztopf.
Ja.
Gut, gut. Ich fasse Victor Frankenstein nicht zusammen, denn jeder weiß, worum es geht. Und das Schlimme an dem Film ist, es ist auch genau das. Es ist keine total verspielte, überdrehte, abgefahrene Neuauflage des Klassikers von Mary Shelley, sondern es ist plain Victor Frankenstein mit blöden CGI-Effekten, der soll sehr mittelmäßig und langweilig vor allen Dingen sein und nichts dem Ganzen hinzufügen. Also ein Film, den man sich wirklich getrost sparen kann, wo man sogar in der Videothek wahrscheinlich oder bei Netflix dann irgendwann schon wirklich aus Mangel an Alternativen dazu greift, sage ich jetzt mal so. Also den könnt ihr euch knicken. Angry Birds startet diese Woche.
Eine Videospielverfilmung. Die sich daran macht, Videospiele-Verfilmung vielleicht mal cool zu machen, aber die ersten Kritiken waren, glaube ich, nicht so cool. Ich fand die Trailer ganz lustig. Wer Angry Birds gespielt hat, glaube ich, macht da nicht viel falsch und kann den sich, glaube ich, angucken. Aber Filmfans sollten sich den vielleicht mal in einer Videothek ausbauen und nicht bei Netflix anschauen.
Ich würde halt, also was ich so gehört habe, ist es kein Familienfilm, sondern der richtet sich sehr stark an ein junges Publikum, also so an so ein...
An so ein Elf?
Es ist halt nicht, also er hat keine Pixar-Message und kein großes Thema, sondern der ist so total im Hier und Jetzt und dabei sehr wild und mit kurzer Auffassungsgabe irgendwie zusammengestückeltes, clipartiges Ding. So. Ja. Und für viele hat er auch ziemlich Kopfschmerz evozierend. Also vorsichtig, würde ich sagen. Wenn man da reingeht, dann wahrscheinlich.
Schade.
Eher, weil man einen Achtjährigen begleitet.
Okay. Ja, das hast du mir vorhin schon mal erzählt. Fand ich ein bisschen schade, weil ich dachte, vielleicht wird es lustiger. Ja. Ich würde aber trotzdem jetzt gerne mal den nächsten Film einfach mal kurz vorstellen und
du bitte den Text vorlesen?
Das wollte ich nicht machen,
weil der so unfassbar generisch und langweilig
ist. Ich würde gerne den Text vorlesen. Ich habe auch eine Beschwerde an diesem Text. Ansonsten kann ich ihn stehen lassen für Sie.
Das ist schlimm.
Der Film heißt Wie Männer über Frauen reden mit Oliver Kuritke, Barnaby Matschurat, Frederik Lau, das tut mir persönlich leid, und andere. Im Berliner Szene-Kiez Kreuzberg sind die Nächte lang und die Gespräche nicht immer tiefsinnig. DJ Martini, Frankie, Marco und Tine durchleben den ganz alltäglichen Wahnsinn des Liebeslebens mit all seinen Missverständnissen, Emotionen und Tiefschlägen.
Boah.
Die Freunde versuchen, gemeinsam herauszufinden, wie man am besten beim anderen Geschlecht landet und dabei vielleicht sogar das Glück des Lebens findet. Ich habe eine Beschwerde. Kreuzberg ist kein Kiez, ist ein Bezirk.
Stimmt.
Ansonsten würde ich das gerne für sich stehen lassen.
Ja, aber das hat auch auf jeden Fall jemand geschrieben, der vom Szene-Kiez-Kreuzberg voll die Ahnung hat.
Ja, vor allem Szene-Kiez-Kreuzberg. Also es gibt in Kreuzberg einen Szene-Kiez, ja, aber Kreuzberg ist ein Bezirk.
Ist ein Bezirk, ja. Nur mal so, also jetzt mal wirklich ein faktischer Fehler, ansonsten würde ich das für sich stehen lassen. Also ey, wenn ihr Bock habt, ne, auf den letzten 0815 Durchschnittskram.
Wir haten ihn wahrscheinlich. Nächste Woche steigt er auf Platz 1 ein und alle sagen so, Alter, der ist so lustig, der Film.
Ist ja auch komplett darauf getrimmt, dass er so in diese Schweighöfer-Schweiger-Schiene rein.
Und dann in Berlin Szene, Kids und DJs und Liebe, ey, leck mich, haben wir nicht schon 100 Mal gesehen.
Das interessiert mich überhaupt nicht.
Nee, mich auch nicht. Und die Kritiken waren auch nicht gut und Leute, die den Film bereits gesehen haben gesagt, ja, eine nette Komödie. Ich glaube, sie tut nicht so sehr wie so eine Schweighöfer-Nummer, sondern ist eher so nett gemacht oder zumindest nett gewollt, aber
völlig beliebig. Ja, ich muss ja dazu sagen, dass ich so ein kleines Guilty Pleasure habe, dass ich so 0815 Berlin Szene Kiez Filme manchmal ganz charmant finde. So Sonntagnachmittag um 2.
Aber das ist das nicht. Also im Trailer siehst du ja schon, die erste Szene ist, wie ein erwachsener Mann halt über Frauen auf eine sehr generische Art und Weise abrantet und dabei einen Tampon in ein Bier steckt.
Oh,
und dann kommt die Frau rein und er fühlt sich ertappt. Und dann freest die Szene und er ist halt, oha, ich habe einen Tampon in der Hand im Bier.
Das ist dieses Freezen, ne? Das ist neuerdings, ich glaube, es ist ein deutsches Filmding. Wir haben dieses Freezen als Comedy-Element jetzt für uns entdeckt.
Ja.
Das machen amerikanische Filme gar nicht.
Nein, das ist auch dumm. Weil das braucht man eigentlich auch nicht.
Und dann redet jemand und dann wird irgendwie zurückgespult oder so. Und so fing das alles an. Freeze. Und dann fängt der Film an und denkst, ja, okay, komm.
Haben wir jetzt auch schon. Kommt der Nächste, der...
Ja, ist mindestens genauso gut.
Ja, der Nächste ist auch, ich weiß es gar nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, ob der richtig, richtig katastrophal schlecht ist oder ob er nur schlecht ist oder ob er tatsächlich mittelmäßig okay ist.
Aber er ist mit Katja Riemann, deren Tochter bekanntlich Tanz studiert, das darf man nicht vergessen.
Ja, genau.
Ist das wichtig?
Ja.
Ah, okay.
Generell. Im Umgang mit Katja Riemann ist das sehr wichtig, dass man das weiß.
Ah, okay. Das ist ein Insider-Gag, den ich nicht verstehe, ne? Okay.
Buchverfilmung. Mängelexemplar von, das Buch heißt Mängelexemplar und ist...
Ach, das hast du voll gefragt. Nein, es ist von Sarah Kuttner.
Ach ja, Sarah Kuttner, stimmt.
Sarah Kuttner, die wir alle noch kennen als Moderatorin von verschiedenen Formaten.
Ich habe ihr erstes Buch gelesen übrigens.
Ja, ich habe es auch gelesen.
Fand ich ganz charmant.
Das ist alles irgendwie ganz nett. Es ist halt in diesem Fall Mängelexemplar, habe ich mir sagen lassen von jemandem, der das Buch gelesen hat, tatsächlich so, dass es schon auch auf recht aufrichtige Weise um Depressionen geht.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen abgeleitet auch so von also es ist recht konventionell erzählt, aber es hat sozusagen substanziell was zu bieten. Die Frage ist jetzt, ob der Film das übertragen kann oder beziehungsweise sich da tatsächlich auch Mühe macht, das dem Buch gerecht zu werden, weil dann könnte das durchaus interessant sein. Katja Riemann ist ja immer so ein bisschen so eine Wildcard. Also ich sag mal, ich würde den Film jetzt nicht komplett abtun, aber wirklich interessieren tue ich mich dafür auch nicht.
Ich google mal kurz, weil du gerade Buch und Depression erwähnt hast in einem Satz. Und da möchte ich doch das Buch von Oliver Pollack empfehlen.
Mhm.
Das ist nämlich, also das ist erstens sehr komisch, dass man sagt, aber es ist witzig, so lange, bis das Lachen im Hals stecken bleibt. Ja. Und es ist sehr gut. Jüdischer Patient heißt es übrigens, sollte man sich mal...
Jüdischer Patient?
Ja.
Okay.
Bei Judas.
Ah.
Deswegen sollte man sich mal geben. Es ist super. Kann ich auch gerne euch mitbringen, wenn ihr mal wollt.
Cool. Gut. Ey, noch eine Buchempfehlung, wir steigern uns hier, ne?
Ja. Wir bald machen wir Theaterstückempfehlung.
Wir sind sehr, sehr vielseitig, ne? Wir haben hier Musik.
Stimmt.
Literarische Empfehlungen.
Comics haben wir schon.
Comics, dann dissen wir irgendwie ein paar Filme. Dann, keine Ahnung, fällt uns sonst noch was ein, wer wo mitgespielt hat vor 40 Jahren. Nicht schlecht, heute Premium Edition, ne? Nur für euch.
Ich habe gerade zwei Bücher über Filme, die ich gerne mal vorstellen würde, tatsächlich for reals. Mach ich vielleicht nächstes Mal einfach, bring ich mal mit.
Mach das mal.
Habe ich dich, glaube ich, schon drüber referieren gehört, kurz.
Ja, macht Spaß.
Aber wie, jetzt mal ohne Witz, ne? Wie findest du denn Bücher über Filme? Weil ich habe auch immer mal Bock, was, aber wenn man dann so bei Amazon Bücher, Fachliteratur, ja, Filme, ja, denkst du immer so, boah.
Nee, das ist auch nicht das Zeug, was man lesen sollte. Also die ganzen Ratgeber, diese, vor allem diese Drehbuchratgeber, sind eigentlich die Sargnägel einer blühenden Kinokultur, denn die haben im Grunde genommen das Ganze so total industriell gemacht, ne? Also industriell in dem Sinne, als dass es nach einem Schema sozusagen produziert wird. Und dieses, jeder Film muss einen Plotpoint A, B haben und einer bestimmten Struktur gehorchen. Und es gibt nur 7 Geschichten, die erzählt werden können. Mhm. Es gibt Archetypen und so weiter. Das hat alles dazu geführt, dass halt risikoscheue Produzenten sich halt mittlerweile eher auf diese Bücher verlassen und wirklich ganz stupide diese Bücher auch in ihren Schreibtischen liegen haben und nach diesen simplifizierten Ratgeberstrukturen dann ihre Filme tatsächlich auch produzieren. Eine total idiotische Entwicklung eigentlich, aber es ist leider so. Da gibt es so ein paar Ratgeber, die halt irgendwie ganz, ganz, ganz wichtig geworden sind in Hollywood. Und wenn man sie anwendet auf aktuelle Mainstream-Filme, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen, mhm, wie oft dieses Schema angewendet wird. Und ich lese gerade ein Buch, in dem es sozusagen darum geht, das anzugreifen und zu sagen, auch ganz konkret, diese Drehbuch-Ratgeber sind verantwortlich dafür, dass sich die Hollywood-Filme, mhm, immer mehr angleichen und sozusagen auch so an Wildwüchsigkeit verlieren, ja, mhm, und irgendwie auch keine Experimente mehr eingehen und so weiter. Aber kann ich auch nächstes Mal mitbringen.
Ja, gerne.
Mach das.
Was haben wir gesehen? Meine Nase ist verstopft, ich würde sie mir gerne putzen. Erzähl doch mal, was du gesehen hast, Marie. Ich bin sofort wieder da.
Oh, gern.
Ich müsste mal auf Toilette. Nein. Nee, erzähl.
Gerne, ich fange mal an. Ich weiß, bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das letztes Mal vielleicht erzählt habe oder nicht. Egal, ich habe zu dem 70. Geburtstag von Udo Lindenberg eine Doku gesehen, mhm, und die heißt Stärker als die Zeit, genauso wie sein aktuelles Album.
Ist er 70?
Ja. Oh. Er ist jetzt 70.
Ich hätte jetzt gedacht, er ist älter. Ich weiß echt auch nicht, warum, ja.
Krass. Ja. Naja, ist vielleicht ein bisschen fertig. Und das Ding ist so, ich habe halt im Vorfeld schon über diese Doku gelesen und da stand, also ich habe so gelesen, ja, der lässt also so nah die Leute ran wie noch nie und es wird ja, also total, werden wahnsinnig viel Neues über diesen Menschen erfahren.
Ja.
Jetzt bin ich persönlich kein Überfan von dem, also ich habe vielleicht 2-3 Alben.
Original als Vinyl?
Nee, ich habe auf CD.
Ah, okay. Hast du viele CDs?
Ja.
Ah, ich dachte, du hast mehr Platten, ehrlich gesagt.
Hätte ich jetzt. Ich habe super viele CDs. Ich habe so richtig hardcore viele CDs. Ich habe so ein richtiges CD-Problem.
Wie viele ungefähr?
800 oder so.
Boah, okay, krass. Ich habe auch so 200. Das ist schon echt viel.
Ja.
Aber 800
ist... Also das war halt in den 90ern mal mein gängiges Musikhörmedium.
Naja, klar. Ja.
Da bin ich halt geblieben. Und ich habe vielleicht so... Also mir wurden... Ich habe es ausgerechnet so um die 90, 100 Platten gekauft.
Mhm.
Und so 100, 150 sind noch da.
Okay.
Also das sind halt weniger.
Ja, also aber trotzdem, das ungefähr knapp über 200 Platten ist auch schon nicht schlecht.
Ja, ja.
Also hattest.
Ja, ich hole die gerade wieder rein. Ja, also das füllt sich wieder so.
Ja.
Aber, naja, guck mal, im Auto CD reingemacht, ja, gehört so. Ja. Das ist halt schon noch ein bisschen praktischer.
Ja, klar.
Aber so, was ich richtig geil finde ich jetzt auf Vinyl klingt's geiler.
Mhm. Hast du eine richtige Anlage zu Hause?
Nee, ich habe so einen kleinen Plattenspieler.
Hm?
Der ist ganz geil. Den hat mir meine Freundin geschenkt. Den Namen verraten in der Öffentlichkeit. Und der hat halt so auch, den kannst du anschließen an die Anlage.
Ah, okay. Also hast du so Boxen und so einen Verstärker und so?
Nee, das ist eine ganz normale Anlage, wo du halt CD hörst und Radio hörst und sonst. Und da kannst du auch den Plattenspieler anschließen.
Ja, ja.
So, jetzt habe ich das gemacht und es klang halt eigentlich fast so wie immer. Und dann habe ich, also natürlich ein bisschen anders, aber es klang fast wie immer.
Mhm.
Dann habe ich diesen Plattenspieler, das eigene so Mini-Boxen einfach so angemacht und fand, dass der fast noch interessanter klang.
Okay.
Weil das halt ein total dünner Sound ist.
Mhm.
Der halt anders ist, als man das so kennt und irgendwie fehlt den klarer, aber keine Ahnung, manchmal
Geschmackssache,
ist es auch Geschmackssache oder man hat auch einen Sitzen. Ich weiß es nicht so genau. Na, auf jeden Fall, also ich habe im Vorfeld halt irgendwie so Udo Lindenberg, der wird jetzt total viel zulassen, ich gucke jetzt diese Doku, ne? Da habe ich mich hingesetzt, bin durchgeguckt, dachte mir, ja, so. Die war gut, die war interessant. Das Spannendste war aber einfach, wie der das neue Album aufnimmt. Das war interessant, weil er hat halt, also du hast halt so gesehen, okay, der geht da so hin, dann singt er das so ein. Aha, die trinken also alle, während die da arbeiten, die ganze Zeit Bier und da darf anscheinend überall geraucht werden. Das waren so Punkte, die fand ich ganz interessant. Oder auch, wie er dann so mit den Musikern umgeht und das da irgendwie einsingt. Aber so, der hat halt gesagt, er war in den 90ern einfach brutal besoffen und halt weg vom Fenster. Aber das wusste man ja schon.
Ja.
Also das war nichts Neues. Das war so, ist das jetzt wirklich dieses tiefgehende, wo ich jetzt vorher im Feuilleton lese, ja, da kommt die Oberdoku. Also ja. Ich fand, das war eine solide, gute Doku, die ich jedem, der mal Bock hat, sich irgendwie mit Udo Lindenberg überhaupt zu beschäftigen. Die fasst einfach Classic ganz gut zusammen, so seine Karriere. Ja, und er sagt halt auch sowas wie, ja, ich war halt in den 90ern einfach total breit und hab nichts hinbekommen, das war eine Scheißzeit und jetzt bin ich wieder da, es geht mir besser.
Ja, aber kann man mit sich auch mal sein. Okay, ja. Lemmy nicht, der
nee, aber, ist so scheiße, aber wie ich klar, aber durch. Also ich fand das jetzt, na klar gehört was dazu, sich auch hinzustellen und das so zu sagen, aber der hat jetzt halt auch nichts Neues gesagt. Ja, ja. Also es war jetzt eher so eine 0815 Standard-Doku, die aber nicht schlecht war.
Ja.
Um jetzt mal bei so einem, heute ist irgendwie die Music Edition, das kommt noch in die Überschrift, wenn ihr den Artikel dann findet.
Ja.
Musik Edition.
Tobias Heidemann.
Tobias, was hast du für eine Musikdoku
geguckt? Ich habe leider keine Musikdoku geguckt. Ich gucke aber ganz gerne Musikdokus. Sowas wie This is Spinal Tap muss es nicht unbedingt sein, aber das ist ja schon ziemlich cool.
Fun Fact ist ja mit Chuck aus Better Call Saul.
Ja, ja, genau.
Oh, den mag ich irgendwie nicht. Ich finde den Schauspieler irgendwie.
Ja, der ist aber deswegen, der ist super besetzt. Chuck wird noch so zum Pain in the Ass. Okay. Ist gerade meine Hassfigur Nummer 1.
Ja, gut, ich hasse den auch. War er schon von Folge 2 an gefühlt. Ja,
aber hast du das eigentlich zu Ende geguckt,
die zweite Staffel? Ja, ich hab's zu Ende geguckt.
Ich hasse den voll.
Ihr dürft es, ich bin gerade bei Folge 7.
Okay.
Ja. So. Aber ich fand sozusagen, das war kein Finale, das war die Folge davor irgendwie eher. Ich war so ein bisschen, also wie du schon gesagt hast, es war sehr erwartungsgemäß und ich war so ein bisschen nicht enttäuscht, aber es war so vorbei dann.
Ja, aber es war es auch, also dass sowas passiert, fand ich jetzt halt nicht super überraschend.
Nee,
also
ich war in der Szene, in der es passiert dann halt auch
dann, so, okay, wenn wir bei Better Call Saul sind, kann ich ja auch ganz kurz sagen, dass ich Better Call Saul bis Folge 7 jetzt weitergeguckt habe. Yeah. Und ich kann, also ich finde Chuck Getschon sehr, also manchmal könnte ich ihm hart einen reinhauen und denke mir so, was bist du eigentlich für ein sorry, Leute.
Manipulatives
Arschloch. Das ist so unfassbar, wo ich mir denke, im realen Leben kriege ich da bei so einer Sache immer Puls und kann mich halt immer nicht zurückhalten und hatte immer ein großes Maul. Und ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl, als ob ich jetzt was sagen müsste, weil ich mir denke, das ist so ungerecht. Ja. Und deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass die Serie mich nochmal so packt. Ich muss meine anfängliche Kritik teilweise zurücknehmen und sage, es begeistert mich doch mehr, als ich hätte erwartet.
Das ist halt eine sehr ruhige Serie.
Konflikt. Ja, ne? Also sowas, ja, und auch das. Auch
man kann sich sehr gut dazu verhalten.
Diese einfach. Beziehung zwischen ich wollte ihn gerade Saul nennen, aber er ist ja noch nicht Saul, sondern
Jimmy.
Jimmy und seiner Lady. Ist halt auch super.
Ja.
Wo man das völlig nachvollziehen kann, teilweise wie sie reagiert, warum er so ist, wie er ist. Weil du denkst, ja, das passiert manchmal. Und ich kann ganz genau nachvollziehen, warum das so ist. Und auch die Beziehung zwischen, ach, ja, das ist schon alles ziemlich cool gemacht. So, also einfach super geschrieben. Ich werde es auf einer Fälle zu Ende gucken.
Ja.
Weil das, macht mir gerade Spaß. So, das ist so, du guckst es eine Stunde und das läuft so plätschernd, so ein bisschen das Gefühl, dass es plätschernd daherläuft, aber ohne anstrengend plätschernd zu sein.
Ja.
Sondern eher, da passiert immer was, so was Kleines. Und es ist einfach, wie das Plätschern gemacht ist, einfach vom Stil, von den Dialogen, von dem, was sie, also wie das alles gemacht ist, ist immer so, oh, das ist schön. Oder das sieht einfach gut aus, oder das ist eine coole Idee. Ja. Und nicht, dass es einfach nur so Standard ist. Und das merkt man einfach, dass bei gefühlt jeder Einstellung oder jedem Dialog irgendwie dreimal drüber nachgedacht wurde, ob das so cool ist. Und das ist einfach super. Da steckt ganz viel Liebe drin. Und
das total. Man. Also es ist handwerklich total interessant gemacht, finde ich, weil es halt so
übrigens eine Becher-Szene, ne? Beim letzten Podcast, meinst du, der Becher kommt nochmal.
Kann man nicht?
Kam bisher noch nicht, ich bin bei Folge 7. Wann kommt der nochmal so?
Es gab doch die
Zentrale. Der kam ja früher, also den Becher-Fahrzeug einfach.
Ja, ja, aber da will er ihn reinstellen, das geht nicht. Und der meinte, das kommt nochmal.
Und dann stellt er ihn irgendwann rein.
Das ja, kam noch, schafft's irgendwann.
Nee.
Okay, dann kommt es noch.
Dann kommt das wirklich so spät?
Ich dachte, es kommt eigentlich
nicht. Ja, aber ich habe danach gewartet, aber es kam nicht.
Also es gibt sozusagen diese zentrale Szene, in der er sein neues Leben antritt und alles bekommt, was er glaubt, was er sich gewünscht hat oder was auch seine Freundin ihm gesagt hat, dass er sich wünscht, so wahrscheinlich. Und dann stellt er halt relativ schnell fest, dass dieses Leben gar nicht zu ihm passt und dass es ihn unbefriedigt zurücklässt. Und symbolisch dafür ist in dem neuen Wagen,
ich glaube,
der Halter, also der kriegt seinen eigenen Coffee-Cup, beziehungsweise ist ja sein alter Coffee-Cup, wenn ich es richtig verstanden habe.
Nee, er hat den geschenkt bekommen.
Er kriegt den geschenkt.
Zum Einstieg,
oder? Ja, genau. Ja, von ihr. Kriegt er den geschenkt.
Ach genau, er kriegt den von ihr geschenkt, aber das, also der Cup ist das alte Der alte
Genie. Ja, aber der passt nicht rein.
Und der passt halt nicht in das neue Leben und dann macht er es passend. Ne?
Also, ja, weil ich glaube, es kommt noch, weil ich war jetzt bei einer, ich glaube, es war einer 6. oder 7. Folge, wo er wieder zum da wo er angefangen hat, zu der Pflichtverteidiger war. Und da trifft er halt einen alten Kollegen und ich stehe am Pissoir und sagt, boah, du hast so ein Glück, ne, was du alles hast. Und dann sagt er, ja, ich das und das. Und er so, ah, ich will es gar nicht wissen. Sag mir doch mal, ist voll geil. Vielleicht kommt es jetzt.
Ich kann sagen, dass es jetzt kommt. Ich habe es auch eher abgespeichert, als wäre es früher, aber es kann auch relativ danach kommen. Weil es
würde jetzt einfach auch Sinn ergeben.
Ja, er wird es passend machen.
Ja, okay. Er macht es passend.
Es ist keine Überszene. Also nee, jetzt haben wir die viel zu sehr gehypt. Das ist einfach so eine Kleinigkeit.
Nee, aber ich finde auch die Rolle von Jonathan Banks super.
Ja, der ist super.
Ich finde das einfach so, ich hatte ein ganz anderes Bild in Breaking Bad von ihm, als ich es jetzt habe, wo ich mir denke, boah, Mann.
Ich störe mich auch gar nicht an dem, aber die Staffel muss sich schon gefallen lassen, die Kritik, was macht der da? Er hat mit Jimmy nicht wirklich viel zu tun, so. Deren Pfade treffen sich halt manchmal, aber das war es dann eigentlich auch und es ist nicht so, als würde mit zwei Charakteren die gleiche Geschichte erzählt werden. Das sind eigentlich ganz unterschiedliche Geschichten und trotzdem heißt es Better Call Saul. Also es ist so ein bisschen...
Ja, stimmt.
Ja, aber er war ja im ersten Teil viel verbundener mit ihm.
Ja, genau.
Und in der ersten Staffel. Und vielleicht kommt es dann ja wieder.
Ich habe mich das auch gefragt, kommt das nicht? Also treffen die nicht?
In dieser Staffel nicht, nee. Das muss man so hinnehmen. Okay.
Das muss man so wirklich hinnehmen.
Aber ich finde seine Story auch... Also die stört mich nicht. Ziemlich...
Ja, sie ist super. Cool, so. Und er ist auch cool. Ja. Aber es muss ja im Verlauf der Serie, das war nicht die letzte Staffel, müssen die ja auch wieder miteinander zu tun bekommen.
Ja. Übrigens, das andere schöne Bild, was ich fand, diese Aufblasmännchen, die im Wind immer so hoch und runter gehen, ne? Wisst ihr? Die in Amerika manchmal so sind, das ist auch so eine ganz tolle Szene, die kommt, glaube ich, auch noch, die bei mir irgendwie hängen geblieben ist, weil ich weiß nicht, was ich da reingelesen habe, aber irgendwas habe ich reingelesen. Ich fand das auch, der hat einfach im Schreiben seiner Drehbücher einfach ein richtig schönes Auge für, also er beobachtet die Menschen gut er kann es auch gut symbolisieren und kriegt immer Regisseure zu fassen, die das dann auch wirklich auf die Straße bringen.
Ne? Ja, genau, es gibt halt, man kann jetzt so wenig drüber reden, ohne zu spoilern, aber ich sag mal, es gibt eine Situation, wo ich gerade war, wo es um Werbung geht und er halt entscheiden muss, wie er damit umgeht, also ob er das, ne, und er in der Szene wird nicht gesprochen, aber man weiß ganz genau, was da gerade passiert, dass er sich uneinig ist. Mache ich das jetzt einfach oder gebe ich ihm das? Oder mache ich das? Gehe ich? Und das ist so super. Und genau wie Tobi auch schon sagt, dass ich auch ganz oft da sitze und in so ganz Kleinigkeiten voll viel reinlese. Und ich weiß nicht, ist es gewollt oder sehe ich das? Weil es einfach passt.
Das ist komplett gewollt. Und das finde ich halt auch so wichtig, mal irgendwie festzumachen, weil in Civil War wird die ganze Zeit behauptet, es geht um große moralische Fragen und so weiter. Aber das bleibt alles immer Behauptung. Hier geht es um ganz alltägliche Sachen, die wir wirklich selber, also wirklich moralische Entscheidungen, die wir selber fällen müssen. Ja. So, ne? Da geht es dann um eine schmutzige Kaffeekasse oder Tasse oder so. Ne? Oder um, weiß ich nicht, wirklich um Kleinigkeiten, die wir selber nachvollziehen können. Und das funktioniert bei mir dann immer 10-mal besser, als wenn jemand sagt, Schwarz-Weiß, Gut-Böse, Winter Soldier, ja oder nein. So, das ist mir alles voll egal. Aber man kann das auch im Mainstream-Kino erzählen, wenn man will.
Ja. So. Um die Situation dann, als sie aufgelöst ist, so, als er dann da steht und halt auch eine Art Anschluss bekommt, ich konnte beide Seiten verstehen.
Ja.
Wo ich mir dachte, ja, Mann, genau das will ich. Ich will nicht wissen, der ist jetzt der Arsch, der andere hat recht, sondern ich kann beide Seiten komplett nachvollziehen, warum die angepisst sind. Ja. Und das ist echt ein gutes Drehbuch schreiben.
Ja.
So.
Und so ist es aber auch im Real Life. So.
Ja, genau. Ja. Ja.
Was ich eigentlich sagen wollte, Krampus.
Krampus.
Du hast aufgehört, ich habe ihn fast zu Ende gesehen. ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, ein US-Horrorfilm, der sehr wohlwollend rezipiert wurde und der so ein bisschen rüberschwappte nach Europa nicht als Horrorhoffnung, sondern als endlich mal wieder ein guter Horrorfilm, weil er sich sehr stark verpflichtet zu diesem 80er, weiß ich nicht.
Low-Budget, wir nehmen eine Handkamera und machen das mal?
Naja, so ein bisschen so dieses, also erstmal sehr, 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 sehr materiell, also ohne irgendwelche Effekte, die jetzt, also mit Handpuppen arbeiten.
Ja, so ein bisschen wie die ersten Peter Jackson-Filme.
Ja, und auch so ein bisschen sowas wie House oder diese Dan Aykroyd-Komödie mit den schlechten Nachbarn und so weiter. Meine teuflischen Nachbarn. Oder so ist das. Also so, ne, immer mit so Suburbia, Vorstadt, amerikanische Vorstadt, Familienszenario, eine Bedrohung und dann immer so ein bisschen einen Kommentar auf die Gesellschaft. Und Krampus ist das halt mit Weihnachten, also Konsum übernimmt quasi die Weihnachten und statt dem Weihnachtsmann kommt dann Krampus, eine uralte Legende oder legendäre Figur, die so ein bisschen der Anti-Santa ist.
So ein bisschen wie der Grinch?
Genau.
Wobei Santa und der Krampus aber Kumpel sind.
Genau. Also
war das jetzt ein Spoiler?
Das sind so.
Fuck. Nee.
Also man kann diese alte Geschichte, die übrigens von einer Deutschen erzählt wird, und es ist mal nicht scheiße, dass jemand Deutsch spricht in einem amerikanischen Film, von der Großmutter dieser Familie. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Film macht vieles richtig in Bezug auf das Reanimieren dieser guten alten 80er-Jahre-Dinger, ist aber dann doch sehr viel konventioneller und teilweise auch, also er ist einfach nicht beängstigend. Mhm. Er hat ein paar schöne Momente, also zum Beispiel, wenn Krampus über die verschneiten Dächer hüpft, das ist ein geiler, einfach ein cooler Produktionswert einfach so und es sieht auch toll aus und fühlt sich gut an und fühlt sich echt an. Es ist aber, der Film ist so vom Ton her zwischen ironischer Kritik an dem War on Christmas irgendwie so in den USA und eben so ganz kruden, klassischen Familie muss sich zusammenraufen, um Weihnachten zu retten, Geschichten.
Also alleine schon die erste Einstellung, wo man Krampus erstmal sieht und der über das Schneegelände läuft, ne, und dann immer mit so schwarz-weiß und verzerrt, ne. Ich habe, als ich im Gymnasium war, ne, habe ich auch mal einen Horrorfilm gedreht mit Freunden und ich dachte mir so, gib mir mehr als eine Woche Zeit in der Projektwoche, sondern gib mir mal so ein halbes Jahr, dann kriege ich das auch hin. Also es war so, es wirkte wir machen das jetzt mal so wie in den 80er Jahren, wirkte für mich einfach aufgesetzt. Ja. Also es kam bei mir nicht an. Es wirkte immer so absichtlich billig. Und das fand ich irgendwie doof und das hat mich mega abgeturnt. Und ich dachte mir, ey, wenn ich wüsste, dass ihr das einfach wirklich, keine Ahnung, mit $2,000 gemacht hättet, ne, dann fände ich das schon wieder, dann ist es cool. Aber ich weiß einfach, dass es Absicht ist, dass es so wirkt. Und das kam, das hat mich nicht überzeugt. Und ich fand die Schauspieler alle irgendwie nicht so. Also entweder, das war wahrscheinlich auch Absicht, dass sie nicht spielen können. Also ich fand die alle irgendwie durch die Bank weg unfreiwillig komisch. Ja. Ich fand die Settings so, ich meine in der Polizeistation, ne? Warum läuft denn da keiner rum?
Ja.
Also warum sind die denn die Einzigen? Das ist so, das waren immer so kleine Dinge, wo ich mir denke, das ist alles Absicht und nicht, weil sie kein Geld hatten.
Und ja, das wird so. Ich war halt irgendwie gewillt, dem Film ein bisschen mehr zu vergeben, weil es dann halt also auf eine gute Art und Weise nostalgisch war. Also natürlich gibt es dann zu Weihnachten den unangekündigten Besuch der Trash-Familie. So also der Seite der Familie, mit der keiner was zu tun haben will, die so ein bisschen bildungsfern sind und die ein bisschen assi sind und die halt irgendwie furzen und also jetzt nicht die Chemietoilette irgendwo auskippen, aber so fast.
fast.
Und die sind halt so, sie sind so entzweit und so weiter und die müssen über Weihnachten zusammenwachsen. Und über diese externe Bedrohung und so weiter. Und das fand ich irgendwie, das fühlte sich so nach so diesem Kino an, mit dem ich so groß geworden bin und mit dem, so waren Horrorfilme früher. Mhm. Und das nochmal, also da eine Hommage zu machen, die jetzt nicht so wirklich gelungen ist, aber zumindest der Ansatz, den fand ich halt schon irgendwie ganz, ganz süß und sympathisch. Yeah. Und ich weiß, was du meinst, es sieht teilweise wirklich so aus, dass man sich denkt, heutzutage bist du einfach auch mehr gewohnt und es hätte auch mit mehr Liebe zum Detail irgendwie stattfinden können, weil es wirkt dann doch irgendwie gerusht teilweise. Also diese Dachbodenszene zum Beispiel, ne?
Ich weiß nicht mal, ob ich es bis dahin geschafft habe.
Okay.
Nee, weil ich habe wirklich, ich breche Filme nicht so oft ab, aber irgendwann als, da gibt es eine Szene, wo er blutverschmiert zum Polizeirevier fährt, ne?
Ja.
Und als sie wirklich durch dieses Polizeirevier laufen, keiner da ist und dann der Dialog danach kommt, dachte ich mir so, ey, ich krieg das nicht mehr hin.
Ja.
Das tut mir einfach weh. So. Nicht, weil ich mehr gewohnt bin, sondern weil ich das einfach so lächerlich alles finde. Weil ich gucke auch alte Horrorfilme. Ich gucke Horrorfilme aus den 80ern oder 70ern. Ich finde die alle cool.
Ja.
So, aber da war mir das einfach zu dumm. So, da habe ich dem nicht abgekauft. Nichts. Ich fand die Schauspieler durch die Wand geht doof, die Musik ging mir auf den Sack.
Toni Collette ist halt so eine, die Mutter ist halt so eine, weiß ich, die mögen viele, glaube ich, nicht. Und ich glaube immer noch, dass da noch mehr drin steckt irgendwie in ihrer, in ihr als Schauspielerin. Mhm. Aber ich kann verstehen, warum man mit ihr so Probleme hat. Und er ist aus Parks and Recreation so ein Charakter gewesen, den er eigentlich auch einfach weitergespielt hat. Also mehr Probleme, als ich gedacht habe und auch nicht so der Überflieger, wie man jetzt geglaubt hätte. Aber trotzdem irgendwie für mich, der ich nun mal schon ein bisschen älter bin, irgendwie ganz cool. Ich mochte das irgendwie so, dass es versucht wurde. Dass er nicht erfolgreich ist in dem, was er versucht, das finde ich dann irgendwie zu verschmerzen. Mhm. Der war ja auch in den USA ein veritabler Erfolg.
Ich frage mich, wie der Film das geschafft hat, hier überhaupt ins Kino zu kommen. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, weil er US-Hit aus den USA und so weiter,
steht ja dann
immer drauf auf den.
Ja. Auf den nach dem Motto, guck mal, die Amis machen immer alles richtig, deswegen wird das bei uns auch ein Hit.
Ich glaube, von daher, mehr solche Filme würde ich ganz cool finden. Also
ja, ich fände es auch schön, wenn es wieder mehr handgemachter ist, wenn es so ein bisschen, wenn es wenn es einfach wieder nicht Horror ohne CGI wäre, aber dann vielleicht mit einem bisschen mehr, weniger aufgesetzter Nostalgie.
Ja.
Sehr, gerne ein bisschen Retro, so wie man neuerdings sagt, aber nicht so.
Also die Eingangssequenz ist dafür, glaube ich, exemplarisch für das Problem, was wir beide so ein bisschen hatten. Die ist ja richtig cool in Bezug auf, also man sieht diesen wie heißt das denn, nicht Black Friday, aber sozusagen die Tore der großen Einkaufshäuser werden geöffnet und man sieht in ultra Slow-Mo, wie die Massen halt reinstürmen und sich um die Geschenke streiten und sich dabei halt auch gegenseitig verletzen und so weiter. Und das ist alles mit nostalgischer Musik unterlegt, also irgendwie so einem alten Hit aus den 50ern, wo es um Christmas geht, ich komme gerade nicht auf den Titel, und dann ultra Slow-Mo, wie die Leute sich mit den Weihnachtsutensilien halt gegenseitig fertig machen. Das ist im Ansatz richtig cool, aber dann fehlte so ein bisschen die Freshness bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, das ist so für den ganzen Film so ein bisschen, er ist einfach nicht hip, er ist einfach sehr hüftsteif inszeniert und von daher nett gemeint, aber nicht so geil eingefahren, wie man sich das hätte vorstellen können.
Ja.
Ja. Hast du noch was?
Ich habe nur noch The West Wing gesehen.
Alle plötzlich wieder The West Wing.
Ja, wieder. Ich habe das mal 6 Folgen lang hart weggesuchtet. Dann hatte ich irgendwie einen sehr langen Break und hatte jetzt gestern habe ich mir nochmal 2 Folgen angesehen und Mann, ich bin wieder drin. So, ich weiß nicht, das ist einfach Aaron Sorkin. Ich weiß nicht, der kriegt mich einfach. Und deswegen werde ich einfach weiter gucken und finde es halt immer noch super. Ich mag alle Charaktere. Ich kann verstehen, warum Philipp da so viel Liebe drin hat.
Okay.
Ja. Das war's.
Dann breche ich noch ganz kurz noch eine Lanze für American Crime Story, was ich jetzt fast beendet habe. Das ist wirklich hervorragend. Leute, guckt es euch an, das wird eine der Serien des Jahres für mich sein. Wenn man da so die ersten 4 Folgen hinter sich gebracht hat, ich fand die ersten 4 Folgen schon super, aber sie sind etwas gemächlich inszeniert, glaube ich, oder gemächlich ist nicht das richtige Wort. Man weiß noch nicht, was die Serie von einem will, wenn man 4 Folgen gesehen hat. Was die Serie von einem will, ist aber so gut und so umfassend und so profund und gut recherchiert, dass ich jetzt gerade, mir klappen sich echt die Fingernägel hoch, wenn ich eine Folge gucke. Ich habe lange nichts so Packendes und so emotional Ergreifendes gesehen wie American Crime Story und so viel Ungerechtigkeitsempfinden auch gehabt. Ist teilweise auch wirklich sehr komisch. Jede Folge hat so auch ihren eigenen Reiz und jetzt gerade ging es um die Jury bei dem O.J. Simpson Fall, um den es ja geht. Da wird dann gezeigt, wie sich die Jury quasi auflöst, weil das eine Strategie beider Seiten wird, die jeweiligen Jurymitglieder rauszukicken, um neu sozusagen den Fall. Guckt es euch an. Es ist leider Scheiß. Es ist richtig gut und kann man eigentlich nichts falsch machen. Und ich bin mir sicher, Ende des Jahres wird es in ganz, ganz vielen besten Listen ganz gut sein. Und ich hoffe, dass das mit der zweiten Staffel ist eine Anthology-Serie und da geht es dann um Katrina und den Hurricane, dass das einen ähnlichen Erfolg haben wird wie American Horror Story, denn es ist ja von den gleichen Produzenten und hat zwar einen ganz anderen Ansatz, aber ich befürchte, dass das Horror da zwar geholfen hat, das zu einem populären Phänomen zu machen und dass diese Serie nicht die Aufmerksamkeit bekommen wird, die sie eigentlich verdient, denn die ist besser als American Horror Story, jetzt schon.
Die Produzenten sind aber nicht die gleichen, die Glee gemacht haben, oder?
Nee, es ist Ryan Murphy vor allen Dingen, der ist ja ein Teil von
Aber das ist ja trotzdem krass, wie der rumkommt, ne? Glee, American Horror Story, jetzt das. Was macht er als nächstes? Jetzt fehlt nur noch ein Thriller?
Nee, er hat noch Dings gemacht.
Scream Queens. Horror hat er, also ist schon zweimal hinter sich. Oder Horror
Comedy. So ein bisschen, ja.
Aber trotzdem, das ist schon, ja, das dass er aber so ein Händchen hat.
So ein Hotshot. So. Und man merkt es auch. Also ich sehe seine Handschrift irgendwie auch. Der ist einfach total nah dran so an dem, was gerade gut funktioniert. Der hat einfach wirklich einen guten Blick für Sachen, die gerade abgehen.
Ja.
Also unbedingt die Empfehlung. Krass. Haben wir den Trailer der Woche schon untergebracht?
Der kommt jetzt.
Aber dann, ich muss
wirklich mal kurz Strukturman. Der kommt jetzt. Ich habe den Trailer der Woche vorhin gesehen, ja, nachdem du ihn in unsere hier innerfirmliches Kommunikationstool gepostet hast.
Slack.
Vielen Dank. Überweisung. Werbung. Slack. Übrigens, wir trinken lecker Becks. So. Und der Trailer der Woche ist zu dem Film Hunt for the Wilder People.
Ja, genau.
Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich richtig Bock drauf bekommen.
Ja, ne, das ist, ging mir auch so. Leider ist das einer von diesen Regisseuren, der hat davor den What We Do in the Dark Film, diesen Vierzimmer-Küche-Sarg, auf Deutsch hieß der, glaube ich. What We Do in the Shadows, so, genau.
Ja, so, genau.
Gemacht und davor auch einen sehr, sehr, sehr tollen Film, den ich sehr gerne mag. Ein ganz hervorragender Mensch, der ganz hervorragende Filme macht und jetzt mit wieder einem ganz hervorragenden Film ansteht. Der hat leider in Deutschland noch keinen Verleih gefunden, wird jetzt aber diese Woche in den USA starten und hoffentlich erfolgreich sein. Zumindest so erfolgreich, dass er in Deutschland läuft. Hunt for the Wilder People heißt er. Der ist so gut, der Mann, der Regisseur, dass er als nächstes von Marvel aufgekauft wurde und dieses gottverdammte Thor Ragnarok drehen wird. Doch bevor er sich in Hollywood, bevor er seine Fälle zu Markte trägt und da sich seine Seele dann ausverkauft, bekommt er noch eine Chance, euch mit dem zu begeistern, was er wirklich kann, nämlich kleinem, feinem Indie-Film. Hier ist der Trailer,
den kommt jetzt.
Nicht verpassen.
This is Ricky Baker. Apparently he's a real bad egg. We're talking disobedience, stealing, spitting, running away, throwing rocks, kicking stuff, loitering, and graffiti. There's no one else who wants you, okay?
That's my husband, Hector. You hungry? That's a silly question, isn't it? Look at you.
Is there anything you want me to do?
Yeah, leave me alone.
Cool. Goodbye, Ricky Baker.
So, das war er. Hat er nicht auch noch diesen geilen Film Shark vs. Eagle gemacht?
Genau, damit ging's los.
Also den finde ich auch super.
Der ist super, ja.
Der ist super. Und auch von der Stimmung ist dieser Trailer auch irgendwie ähnlich, ne? Also einfach dieser Junge und auch diese Mutter, die dem halt, wie assig die eigentlich zu dem ist. Weiß nicht, sowas finde ich halt cool. Das macht mehr Spaß, als diese 0815 US-Familie irgendwo zu sehen in so einer Vorstadt. Also das.
Ja, und das ist halt auch eine geile, eine abgefahrene Idee. Ne? Also ich glaube, auf der einen Seite so diese Einführung als verruchter Krimineller und dann siehst du halt, das ist eigentlich nur ein 12 Jahre alter Junge oder so und dann dieses Auflisten von seinen Verbrechen und plus diese Rambo-artige Survival-Kiste und mit diesem fremden Onkel dann da irgendwie versprengt im Wald halt zu sein, während halt das halbe, ich weiß, es ist Neuseeland, glaube ich, ne? Jetzt hätte ich fast Outback gesagt, auf der Suche ist. Also ich freue mich wirklich auf den Film. Ich glaube, das wird eine sehr schöne, kleine, abenteuerliche, lustige Geschichte und unbedingt im Auge behalten. Hunt for the Wilder People.
Ja.
Schließe ich mich Tobi an.
Hat dir da auch gefallen, ne?
Ja, ja, voll. Also ich fand halt, ich habe zu Tobi vorhin schon gesagt, als ich den Jungen gesehen habe, allein die erste Szene und spätestens als die Frau dann sagt, hast du Hunger? Was eine dumme Frage, wenn man sich angucken muss, da war bei mir halt schon, okay, klar. Ja, gekauft. So, ich bin dabei. Ja,
super. Kommen wir zum Abschluss zum was Traurigen. Ich habe mir heute eine depressive Frage ausgesucht, weil mir dachte, wir machen immer so fröhliche Enden in der Zeit. Das sollten wir schon nichts ändern. Und zwar hat Marco Amatulli gefragt, eine deutsche Synchronstimme, die ich unfassbar gerne höre, ist die von 3 Punkte. Und an der Stelle wollte ich nochmal sagen, auch wenn viele Leute denken, deutsche Synchro ist so richtig scheiße und ist eigentlich ein Frevel, Filme nicht im Original zu gucken. So hat es durchaus auch immer mal wieder schöne Übersetzungen gegeben von Filmen und auch von Serien und natürlich auch sehr prägnante Stimmen. Also wenn zum Beispiel man sieht an so einen Otto Sander oder so denkt, der hat schon auch echt eine schöne Sprechstimme. Und da sind zwei große Stimmen von uns gegangen in der letzten Zeit, und zwar Wolfgang Hess und Arne Elsholz. Wem das nicht sagt, Wolfgang Hess ist die tiefste Stimme von Bud Spencer, also die klassischste, die er hatte. Und Arne Elsholz unter anderem die Stimme von Tom Hanks und vielen anderen. Also so eine Stimme, die man, wenn man früher mal Fernsehen guckt hat oder so, die hat ja irgendwie jeder Dritte.
Ich bin Forrest Gump.
Ja, so, das ist halt schon nicht so scheiße gewesen eigentlich. Nee,
nee. Ja, und die, da würde ich nämlich auch gleich sagen, das war nämlich eine der Stimmen, die ich sehr gerne gehört habe.
Ja.
Ich mochte die einfach.
Ich kann Star Wars, also Original Star Wars, bis heute nicht auf Englisch gucken. Das ist so tief in mein Hirn reingebrannt, dass ich halt Luke, Leia und Han nicht ertragen kann ohne originale deutsche Stimmen. Und die sind ja auch gut. Und das hat mir auch wirklich, es ist halt einfach...
Würdest du das noch sagen, wenn du es heute sehen würdest?
Ja, ich habe es neulich nochmal probiert. Und es ist tatsächlich so, dass, also ich kann Empire oder so auch auf Englisch gucken. Aber es ist halt einfach Luke vor allen Dingen. Luke und Leia, die fühlen sich falsch an, wenn ich sie im Englisch sehe. So. Das ist einfach so. Und das habe ich bei so manchen Filmen aus meiner Kindheit, die ich irgendwie total cool fand und die ich total gefeiert habe.
König der Löwen auf Englisch, ne, will ich ja gar nicht hinbekommen.
Ja, solche Sachen sind halt...
Puh, nee, lass mal.
Aber Bud Spencer wäre jetzt auch der gewesen, den ich gesagt hätte. Also nicht Bud Spencer generell, sondern dieses legendäre Synchronstudio aus den 70ern, die Bud Spencer-Filme besser gemacht haben, als sie sind.
Ja, das ist ja Rainer Brandt, der lebt noch hier in Berlin. Der hat selbst auch gesprochen, und zwar Jean-Paul Belmondo. Und wenn man den alten Belmondo-Film guckt, dann merkt man auch, ach stimmt, das ist mal die Stimme, die gab es ja auch noch.
Ja.
Die ist ja auch sehr prägnant. Und ein Freund von mir hat den irgendwie überredet, in seinem Hörspiel mal mitzusprechen.
Ja.
So, der hat ihm einfach eine Mail geschickt. Und dann hat er dem aber auch so eine schnodderige Mail zurückgeschrieben. Dem so, pass mal auf, Freundchen, hier, jetzt kriegst du mal gleich irgendwie einer in die Gewürzgurke. Ich komme dann nächsten Mal, ich komme in drei Tagen, also der hat mir die E-Mail halt gezeigt, irgendwie so als Gag. Ich komme so in drei Tagen vorbei und ich mache das auch für Lauf für dich, aber also bla, bla, bla. Mhm,
ja.
Und dann irgendwie auch Tschüssikowski und also diesen ganzen schnodderigen Quatsch so.
Ja.
Und dann kam der und hat das halt eingesprochen und ist dann wieder gegangen. Aber der hat ihn. Noch auf Tape.
Ja, Wortwitz. Der hat einfach Wortwitz im Blut gehabt. Und ich habe mal eine richtige Übersetzung von einem Bud Spencer-Film, also vom Italienisch gesehen, mit Untertiteln. Und das war bei weitem nicht so komisch. Nö. Also die haben wirklich viele Szenen, in denen halt nichts passiert.
Ja.
Also in denen sozusagen der Dialog ganz normal ist, das, was so Phase ist. Also Terence Hill macht sich halt ein paar Bohnen und Bud Spencer guckt dabei zu, da passiert halt nichts anderes.
Nein, nein.
Aber die beiden haben es halt hingekriegt, daraus dann halt irgendwie einen dreikaskadigen Witz über Flatulenz und die alte Oma irgendwie.
Ja, aber die sagen auch wirklich nur Unfug, der die Handlung überhaupt nicht weiterbringt.
Ja.
Also einfach völligen random Blödsinn.
Ja, geiler Scheiß.
Um nochmal Stimmen zu nennen, weil ich ja manchmal relativ viele Synchronfilme gucke, synchronisierte. Ich mag die von Idris Elba, finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich mag die Stimme und verbinde sie immer mit Idris Elba. Und Jeff Daniels. Und eine ganz komische, die ich nie...
Aber wo du jetzt gerade Idris Elba sagst, in Zoomania... Im Original ist mir nochmal aufgefallen, was für eine gute Originalstimme der auch hat.
Ja, ja, einfach, voll. Ich finde halt dieses so brummige.
Ja, ja.
Finde ich einfach super. Und das ist ganz speziell, weil ich weiß nicht, wen er sonst spricht, aber Saul aus Homeland. In der deutschen Synchro hat er so eine Papa-Bär-Stimme, dass ich mich da jedes Mal reinlegen will.
Hat er auch im Original.
Und sagen, echt?
Ja.
Wo ich mir immer denke, ach,
das ist so sehr väterlich, sehr väterlich, was
da geht. Ja, und es hat so ein leichtes...
Der schnoddelt so ein bisschen.
Ja, rein, und das ist so brummig. Und das merkt man immer so, ganz viel Wärme. Und ich dachte, ach, ja, so, ja, das war jetzt
mein... Ja, es gibt super viele gute deutsche Synchronsprecher. Leider bekommen sie nie die Zeit und den Raum, um das vernünftig zu machen.
Christian Brückner natürlich auch noch. De Niro ohne diese Stimme... Hier auch kommen.
Muss der jetzt eigentlich auch diese ganzen Sperma-Komödien irgendwie noch synchronisieren?
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ich glaube, ja.
Und der muss,
muss er.
Das wäre eigentlich mal ein interessantes Interview, mal zu fragen,
mit dem.
Wie er so seine Karriere sieht. Weil er ist mit ihm zusammen von Wie ein wilder Stier bis...
Aber genau. Ich weiß mal gar nicht,
Christian Brückner, falls, ich sag jetzt mal, du zuhören solltest, wir hier sind ja Berlin, Torstraße, ne? Weißt Bescheid?
Ja.
Komm mal rum, wir hätten da ein paar Fragen.
Ich habe... Ich weiß immer gar nicht, ob die den komplett sehen, weil zur Vorbereitung auf diesen Grundspeicher musste ich mir noch mal ein paar anhören, was ich so eigentlich geil finde. Und da hat einer gesagt, dass er mal einen deutschen Synchronpreis gewonnen hat für Oldboy. Und er glaubt auch, dass es ein ganz guter Film ist. Wo ich mir denke, glaubst du, hast den Film synchronisiert? Also hast du den gesehen so beim Synchronisieren? Oder also deswegen glaube ich, vielleicht kriegen sie einfach nur 10 vorgesetzt und dann
ja, klar.
Wissen die gar nicht, ob der Film nun gut ist oder nicht.
Nee, deswegen, die weil können sich hinter oder so sind die nie in einem Raum. Es sind immer nur, die kriegen dann immer nur ihre, die kriegen teilweise auch alles geschwärzt nur, weil die Angst vor Raubkopien haben. Ja, die sehen die Szene gar nicht.
Ja. Aber dann kann man so Spermakomödien wahrscheinlich ganz gut wegsynchronisieren. Ja, außer du musst was sagen wie, fass mir in den Schritt, du sexy Bitch.
Ja, das kann so ein Profi wie Christian Brückner auch locker sagen. Ja. Weil der weiß ja selber, ich klinge wie Robert De Niro. Also bam, kannst du alles sagen. Ja. Ne, selbst wenn du in dem Film mitspielst, wenn du ihn danach nicht anguckst, weißt du ja auch nicht, wie er ist.
Ja, das ist
Drehbuch gelesen. Ja, aber stell dir mal vor, du hast jetzt eine Szene. Du bist jetzt nicht der Hauptdarsteller.
Ja.
Du tauchst irgendwo auf und du hast das gelesen und weißt, okay, dann gehst du ans Set, dann interagierst du mit irgendwem, dann sagt irgendwer, ich nehme das jetzt. Du weißt doch niemals, welche Szene von welcher Einstellung der jetzt genommen hat.
Das stimmt schon.
You never know.
You never know.
50% auf alles außer Tiernahrung.
Ja.
Ich glaube, das war's.
Außer Chuck Norris. Ja. Ich glaube, das war's. Und wir hauen jetzt in den Sack. Ihr macht euch noch eine schöne Woche vor Pfingsten und wir hören uns nächste Woche.
Paar Pfingsten, ja.
Pfingsten kommt.
Ach ja.
Ja.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Was ist denn da nochmal? Ist da Elvis gestorben oder wie?
Nee, Buddy Holly.
Ah ja.
Gab es da nicht mal einen Song?
Ja, American Pie von Madonna. Hat sie selbst geschrieben, hat sie niemals gecovert. Auf Wiederhören.
Ja, tschüss.